Ich wollte gerade in die Moderation mit Babo einsteigen und habe Bobo gesagt. Das haben wir gerade rausgeschnitten. Aber das wäre vielleicht das nächste Musiker-Biopic, das auf Netflix steil geht. Bobo, die DJ-Bobo-Story.
Das wäre ja. Ach, das wäre alles, was ich haben möchte.
Ja. Und dann kommt die Trilogie vollständig, Bibi.
Ja, oh. Die Bibis Beauty Palace-Story.
Richtig.
Babo, Bobo und Bibi. Das ist wie diese eine Bar von, was, Casey Rebel? Sie nennen mich Babo. Sie nennen dich Bubu. Du kriegst jetzt die Beefy direkt in die Mumu. Irgendwie so. Ich hab vergessen, wie die Texte liegen. Oh. Irgendwie so. Absolut grandios.
Casey Line. Lebende Legende.
Wer?
Casey.
Absolut. Ja, nee, wir sprechen heute definitiv über Babo, die Haftbefehl-Story, wie der Rest von Deutschland und jetzt wohl auch die gesamte Welt. Denn ich habe heute Morgen noch die E-Mail bekommen, so eine Presse-E-Mail, dass Babo wohl in der Top 10 der weltweiten Netflix-Charts ist.
Oder Deutschland war so richtig strong, hat so richtig doll gewatcht.
Nee, wenn du mal auf Letterboxd gehst, da sind auch mittlerweile viele englischsprachige Kritiken, die allerdings auch alles andere als wohlwollend sind. Also das kommt auch im Rest der Welt, glaube ich, gar nicht so gut an.
Ja, ich finde es aber auch irgendwie so sehr suspekt, wenn du, weiß ich nicht, als US-Bevölkerung irgendwie dann so diesen Film schaust und du dann denkst, okay, wer zur Hölle ist das?
Und was rappt der eigentlich?
Genau, also ich glaube, das hat einfach nicht den kulturellen Impact, wie es hier hat.
Ja, who the frick is this Haftbefehl? Ja, irgendwie so. Ich wollte auch noch sagen, wir haben ja mal, kommen wir von einem Babo zum anderen Babo-Thema, wir haben ja mal vor ein paar Wochen im Filmforum hier in Köln eingeladen und haben gemeinsam mit der Community Ratatouille geguckt. Wir hatten so ein bisschen Vorprogramm.
Das, dann sorry, das klang gerade so weh, als ob du auch gerappt hättest, weil du hast so Ratatouille gesagt. Sorry, tut mir leid, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber es klang fantastisch.
Ja, wir haben Ratatouille geguckt mit der Community und danach auch noch nach dem Film uns hingesetzt und ein bisschen gequatscht über Pixar, über Ratatouille, über Kritik im Allgemeinen, über Filmkritik im Allgemeinen. Wir haben ein paar Fragen angenommen und das war ein unglaublich schöner Abend. Wir haben
so viele liebe Leute getroffen, kennengelernt.
Ja. Auf jeden Fall. Und das hat uns halt echt gefallen, dass wir wieder so ein Ding starten wollen und das nicht nur einmal, sondern gleich dreimal in einer besonderen Edition. Wir haben es schon mal vor ein paar Wochen angeteased, beziehungsweise wir haben so ein bisschen im Podcast darüber gequatscht, dass wir es ja mal machen könnten. Und wir haben uns jetzt entschieden, hier in Köln an drei aufeinanderfolgenden Abenden die der Herr der Ringe Trilogie zu zeigen,
genau,
in der Extended Fassung auf Deutsch, und zwar wir. Also wir werden nicht jeden Tag da sein, also nicht das gesamte Team, aber immer wieder so Teile. Also wir haben noch gar nicht beschlossen, wie wir das verteilt haben, aber ich glaube, Jonas, du wirst wahrscheinlich jeden Tag dabei sein, oder?
Ja, ich glaube schon.
Ja, ich denke. Ich werde auch auf jeden Fall an den meisten Tagen da sein, hoffentlich auch an allen. Im Filmforum in Köln Tickets kriegt ihr, wenn ihr mal in die Infobox und die Shownotes guckt. Da wissen wir selber gerade noch gar nicht so ganz genau, wann der Ticketverkauf startet, oder wissen wir das schon?
Jetzt.
Jetzt.
Ja.
Just in diesem Moment.
Jetzt startet der Ticketverkauf.
Ja, gut.
Okay. Also, wenn ihr diesen Podcast jetzt hört, dann seid ihr quasi exklusiv. Okay, wenn ihr den Podcast jetzt hört, wo er rausgekommen
ist. Wenn er rauskommt.
Dann seid ihr top aktuell und könnt euch direkt schon ein Ticket holen. Wir sind im Filmforum zu Gast. Und
wann nochmal? 5., 6., 7. Dezember, ne?
Genau. Die Uhrzeiten stehen da.
Ja.
Das sind wir, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, es ist mal abends.
Welcher Film läuft am 5. Dezember?
Die Rückkehr des Königs. Das ist mal andersrum.
Wir machen zwei.
Nein, am 5. Dezember läuft Die Gefährten, am 6. Dezember Die zwei Türme und am 7. Dezember die
Smaugs Einöde.
Rückkehr des Königs, ja.
Also perfekt weihnachtlich, könnte man sagen.
Ja. Und dann nächstes Jahr machen wir mal die Hobbit-Trilogie.
Boah, geil.
Gut, da werde ich nicht zu Gast.
Ja, herzlich willkommen hier bei Cinema Strikes Back. Heute geht es um wunderbare Themen wie Babo. Wir sprechen über Ari Asters neuen, sehr provokanten Addington. Wir sprechen über eine äußerst überraschende Produktion aus Deutschland namens Make Me Feel. Wir sprechen über die neue Stephen King-Serie und über Predator Badlands. So viele Themen.
Und noch viel mehr.
So viel zu bequatschen nach dem Intro.
Du hörst einen Podcast von Funk, und zwar Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics und sonstigen Wahnsinn. Jeden Freitag um 17 Uhr auf YouTube, Spotify und Co.
Und wo wir über die eine Ankündigung gesprochen haben, haben wir auch noch die andere Ankündigung fast vergessen. Aber nein, jetzt kommt sie auch noch. Wir haben viele tolle Themen dabei. Dieses Jahr startet ja auch noch die 5. und finale Staffel einer ganz besonderen Netflix-Serie, nämlich Stranger Things. Und ich habe das Gefühl, dass es gerade wird das noch gar nicht so gehypt, aber wenn es rauskommt, denke ich mal, dass da schon ein bisschen Aufmerksamkeit da sein wird. Es wird ja eine Staffel mit Folgen in Spielfilmlänge, so wie ich das verstanden habe.
Eine Staffel der Extreme.
Ja. Aber das ist auch das Wort zu hoch gepokert. Also ich habe die Runtimes sind ja schon so angekündigt worden, die sind so knapp immer über eine Stunde.
Ah, okay. Aber also waren so die letzten zwei Folgen nicht so super lang?
Also die letzte Folge wird auf jeden Fall Spielfilmlänge. Und die wird ja auch in den USA auf jeden Fall im Kino gezeigt.
Ja.
Ob das hier der Fall sein wird am 1. Januar,
das wäre so schön.
Ich würde das auch so gerne im Kino gucken.
Ja. Ende November kommen ja irgendwie 5 Folgen raus und dann genau zu Silvester oder Neujahr kommen noch mal 2 Folgen raus, wenn ich das richtig
erinnere. Nee. Am 27. kommen, glaube ich, 4 oder 5 Folgen raus, dann kommen am 2.
Weihnachtsfeiertag
noch mal 2 Folgen und die letzte dann am Neujahr.
Ach, so ist das. Okay. Also, sie haben das 3 geteilt.
Ja, ja.
Warum haben die das so getan?
Damit man schön am Ball bleibt.
Damit man, noch, für 2 damit man noch auch für den Januar mitzahlt.
Genau, ja, absolut.
Ja. Ja. Aber okay, nach 3 Jahren bei dieser großen Serie und ich meine, die 4. Staffel hat uns ja alle begeistert. Da können wir das mal Netflix auch mal, ne?
Ja, ich weiß aber nicht.
Diesem kleinen Independent-Sender können wir das mal.
aber ich sehe mich am ersten Teil am Ende. Ich bin mir zu 1 Milliarde % sicher, die wird den heftigsten Cliffhanger überhaupt haben. Und dann musst du wirklich noch mal einen Monat warten.
Ja,
ich glaube, das wird schlimm.
Sicherlich. Also es wäre ja auch doof, das nicht so
zu sagen. Aber ich weiß, dass es mich verrückt machen wird.
Ja. Wir haben beschlossen, dazu ein paar Videos zu machen, so eine Videoreihe zu starten, eine Stranger Things-Reihe. Mit geplant sind da 6 Videos. Wir werden auf jeden Fall einen Schnelldurchlauf durch alle Staffeln machen, beziehungsweise Jonas wird das machen, also wird es wahrscheinlich gar nicht mal so schnell, sondern sehr ausgiebig. Es
wird länger dauern als
alle 4 Staffeln bisher.
Ja. Dann ich werde zum Beispiel die Karte erklären und wo in Hawkins überhaupt was ist. Lenny, du erklärst die Lore, die gar nicht, also die nicht hinter den Kulissen, aber die außerhalb der Serie so erzählt wird. Also es gibt ja auch mittlerweile etliche Bücher und Comics zu Stranger Things und da willst du einmal durchführen. Marius macht was zum Thema Pen and Paper und Satanismus. Xenia was zu Netflix und Nostalgie. Und dann, wenn es gut läuft, werden wir hoffentlich noch eine große Überraschung haben als Abschluss.
Ach, da bin ich so krönender Abschluss.
Absolut.
Für diese ganze Zeit. Und wir werden natürlich auch noch, ne, das ist alles ein bisschen specialig, das wird alles vor dem Release rauskommen. Aber wir werden natürlich auch noch über die Folgen dann sprechen.
Ja, und die werden so alle innerhalb von 1,5 Wochen oder so rauskommen, diese Videos.
Sogar 2,5 Wochen fast.
Ja, tatsächlich?
Ja.
Okay, ich habe das gar nicht mehr so richtig im Kopf.
Wann das erste Video startet am 15. November.
Genau.
Und ich freue mich drauf.
Aber bis dahin gibt es aber auch keine Podcasts.
Genau, da fallen dann die Podcasts aus, aber auch einfach deswegen, weil wir halt quasi 3 bis 4 Videos die Woche haben. Warte, Jonas, ich habe recht, das sind 1,5 Wochen.
Sicher?
Ja, vom 15. bis 26. Jetzt das sind 11 Tage, das sind 1,5 Wochen.
Nee, das sind 2 Wochen. Hast du nicht gewusst, dass eine Woche aus 5,5 Tagen besteht?
Ich habe mich gerade auch gewundert, weil die Videos kommen ja quasi direkt hintereinander. Irgendwann droppen wir wahrscheinlich auch noch mal eine Wicked 2-Kritik da so mitten rein. Und wünsche viel Spaß dabei. Lasst uns mal auf die Themen zu sprechen kommen, über die gerade ganz Deutschland redet. Heißluftfritteusen.
Ja,
ich habe mir einen Airfryer gekauft und liebe ihn. Und ich gehöre jetzt zu dieser Sekte. Weil ich habe das Gefühl, sobald man einen kauft und beginnt den zu nutzen, gibt es nichts anderes mehr im Leben und Leute reden darüber, als wäre es so der heilige Gral in Indiana Jones. Also ein
Thermomix.
Quasi das neue Thermomix. Nur halt kostet es nicht 1.700 Euro, sondern so 90.
Ja, oder für einen Fuffi gibt es das ja auch schon.
Ja, das stimmt.
Und ich finde, ich war so ein gegnerisches Lager. Ich war so, ach Leute,
ist doch auch nur ein kleiner Ofen.
Genau. Und dann hatte ich auch das erste Mal geköstigt von einem Mahl, das in dieser Heißluftfritteuse zubereitet wurde. Und dann war ich so, ist
das
was dran?
Das ging schnell und das ist lecker.
Das ist
ich mache mir mittlerweile gerne so Gemüse als so Snack und setze mich damit vor den Beamer und gucke Sachen. Und es macht sehr, sehr viel Spaß.
Guckst du nochmal Ratatouille?
Oh, gucke nochmal
Ratatouille. Denkst du die ganze Zeit, sind die nicht dumm? Warum haben die Heißluftfritteuse da in der Küche?
Absolut. Was macht dieser Gusto in seinem 3-Sterne-Michelin-Restaurant da? Was für ein Loser. Ich habe genau auch so einen Snack gemacht, als ich den Dokumentarfilm geguckt habe, von dem ich anfangs sagte, es wird eine Serie, aber es ist gar keine Serie, es ist ein Dokumentarfilm, nämlich Babo, die Haftbefehl-Story. Ein Film, ja, lass uns mal kurz darüber sprechen, worum es geht und warum jeder darüber spricht. Den Rap-Künstler Haftbefehl kennen ja viele, den Menschen Aykut Anhan dahinter nicht so sehr. Und ich glaube, viele sind sehr überrascht davon, wie schonungslos offen und ehrlich die Doku mit dem Rapper Haftbefehl so umgeht. Von den Exzessen und von der Drogensucht hat man ja am Rande immer wieder mitbekommen. Dann ist der irgendwie auf Auftritten kollabiert. Man hat so gesehen, wie aufgedunsen mittlerweile sein Körper ist und so.
Ja, tatsächlich. Also ich höre Hafti schon sehr lange. Ich glaube, seit 2012.
Es gibt ja auch einen Song über dich mit Ich rolle mit dem Ressel.
Ja, genau. Eine Songparodie. Die ist leider nicht mehr online. Ich muss eigentlich unseren lieben Freund, den Sven Spring, noch mal anschreiben, dass der mir das noch mal zukommen lässt. Weil eigentlich war das ziemlich witzig.
Das war der weirdeste Song, der je auf diesem Planeten gibt. Das war gerade in der Zeit, als Russisch Roulette das Album von Haftbefehl erschien und Ich rolle mit meinem Besten.
Ja.
Und dann hat Sven ein Video gemacht, ein Musikvideo, eine Musiksongparodie, die hieß Ich rolle mit dem Ressel.
Und das haben wir in der Tiefgarage gedreht von Mediakraft.
Und das war so ein Song voller Insider,
ja,
den so niemand verstehen kann, außer Sven, Jonas und ich, ja, weil wir halt so dritt in einem Raum gesessen haben.
Ja,
und das war noch so weird.
Ist auch witzig, weil im Video, weil man checkt ja erst nicht, wer ist dieser Ressel. Und im Video sieht man dann zum ersten Mal, wenn man mich sieht, ist so ein Pfeil auf mich und Ressel. Ja, dass man den Song überhaupt versteht.
Damit man das überhaupt checkt.
Aber die wichtige Frage ist, hast du gerollt in dem Video?
Ja, natürlich hat er gerollt.
Nee, ich habe aber, es wird dir gefallen. Ich besorge das und das zeige ich dir. Und ich war Gangster. Okay. Und hatte immer so einen Baseballschläger.
Wie besorgst du das Video? Wie besorgst du das Video?
Ich schreibe Sven an und
du drohst
mach
ihm,
das.
Du drohst
mir das einfach schicken kann.
Bitte, bitte mach das. Ich will das auch noch mal sehen.
Weil ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst. Er hatte auch vor, mit dir eine Songparodie zu Hafti zu machen.
Ja, das stimmt.
Lass den Alper aus dem Zoo.
Absolut. Scheiße. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, Affe genannt zu werden, aber ich feier's. Vor allem das Lustige ist, das war so eine Zeit, in der Jonas und ich uns gegenseitig so extrem auf den Sack gegangen sind. So, wir haben gegenseitig uns die Mäuse abgeklebt, also
die Mäuse. Einfach so lebende Mäuse.
Ja. Das hat so ganz plump angefangen, so mal zwischendurch, ja, hier den Bildschirm ausmachen, wenn man halt daneben ist. Und das hat dann irgendwann so Sachen angenommen, dass man die Maus abklebt, dass man die halt nicht mehr benutzen kann, weil der Sensor natürlich nicht mehr funktioniert. Das fällt aber schnell auf. Dann haben wir angefangen, die Batterien rauszunehmen.
Das falsch
fällt auch schnell rein. Auf. Und dann die Batterien falsch rum reinzumachen.
Ja.
Und dann
das Kontakte abkleben.
Ja, oder dass das Bildschirmkabel nur so ein kleines bisschen nicht drin ist.
Oh. Sowas permanent. Und dann kommt halt so ein Song raus von Sven Spink, in dem er rappt: Alper zieht Kopfhörer raus. Also für uns ist das lustig. Gerade hören noch Leute im Podcast und wissen überhaupt nicht, worum es geht. Das ist wirklich Jahre her. Aber ja, genau, deswegen haben wir eine ganz besondere Beziehung zu Haftbefehl. Du hast ihn ja auch schon interviewt.
Also ich habe ihn nicht interviewt, das ist ja zu viel gesagt. Ich habe
ja, so wie 2,5 Wochen zu viel gesagt sind, ne?
Ja. Ist quasi mein Buddy. Nein, ich habe vor 14 Jahren mein Praktikum hier gemacht.
14.
Und da, das war bei so einem Kanal, der hieß ClickZoom, da ist immer noch ClickZoom. Das waren damals.
Junge, ey, vor 14 Jahren war Lenny noch ein warmer Gedanke im Kopf seines Vaters.
Das ist wahnsinnig übertrieben.
Ja. Bei dem YouTube-Kanal ging es um Promi-Interviews und da war ich halt ein Jahr lang mit dabei und ich war quasi immer hinter der Kamera, hab Licht aufgebaut, hab Ton gemacht, quasi so alles in einem. Und da haben wir die unterschiedlichsten Leute getroffen, unter anderem auch Hafti. Und mit dem haben wir zwei Sachen gedreht. Das war ein Interview, währenddessen er sich komplett abgeschossen hat. Das ist auch noch online, das kann man sich anschauen, wenn man ClickZoom Haftbefehl angibt. Und dann, wo er dann plötzlich die 500-Euro-Scheine auspackt und sagt, boah, wie riecht geil, wie riecht Geld.
Mhm. Und aber dann so redet er nicht.
Wie riecht Geld? Doch, so hat er dann auch so ein bisschen übertrieben.
Okay.
Ja. Und das andere Video war dann, das war sau weird. Das war auch, da habe ich mich gedacht, so, was mache ich hier eigentlich? Wir waren bei so einem random Typen in der Küche und Christoph, mein Chef damals, Christoph Krachten, der wollte noch so ein Kochvideo machen mit Haftbefehl, aber halt nicht so ein Kochvideo, wo was Geiles dabei rauskommt.
Saft
so Bullshit. Nee, also Chips mit Gummibärchen überbacken oder sowas.
Okay.
Und währenddessen ist Hafti halt wieder nüchtern geworden,
ja,
und war so komplett anders auch. Deshalb habe ich auch bei der Doku gedacht so, damals habe ich schon gemerkt. Nein, aber das
ja.
Genau, das habe ich. Und ich war auch ich war auf 3 Hafti-Konzerten.
Ja.
Das erste war in der Essigfabrik hier in Köln, aber nicht in dem normalen Ding, sondern unten in so einem kleinen Kabuff.
Mhm.
Und wir sind da halt so ironisch hingegangen, weil wir gedacht haben, hey, das ist voll witzig, da kommen bestimmt nur so Leute hin.
Und dann war es geil.
Nee, das war das schlechteste Konzert,
oh, wirklich?
Das ich jemals war. Da hat irgendwie so seine Crew hat 2 Stunden lang quasi so Vorprogramm gemacht.
Mhm.
Und dann kam er auf die Bühne, hat jeden Track immer nur so eine halbe Minute angespielt und ist dann direkt weiter. Mhm. Und nach einer Dreiviertelstunde war das Konzert vorbei.
Aber das passt gar nicht zu diesen Aufnahmen in der Doku.
Dann habe ich ihn aber noch mal gesehen hier im Underground, hier in Köln, was es leider nicht mehr gibt.
Ja.
Da hat er einen Live-Schlagzeuger dabei und da war auch sein Bruder dabei, der Jüngere, den man auch in der Doku sieht, den sein Rappername
Capo.
Capo, genau. Mhm. Und der hat quasi die Vorgruppe gemacht und er war dann quasi der Main Act und die hatten auch einen Live-Schlagzeuger. Und das Konzert, ich fand's richtig gut, aber ich weiß halt nicht, ne? Ich hatte halt nur den Vergleich zu dem davor.
Ja.
Und dann habe ich den noch einmal beim Splash gesehen, als er zusammen mit Xatar ein Album rausgebracht hat.
Kuh.
Genau. Und das war leider auch kein gutes
Konzert. Oh Gott. Ja gut, 3 von 3, dann hat er das voll gemacht. Wer war denn von all diesen Rapper-Interviews, die du geführt hast mit Christoph Krachten, würde mich jetzt mal interessieren, wer war denn so die schlimmste, was war so die schlimmste Erfahrung?
Die schlimmste?
Also wer war so richtig scheiße?
Ja, war niemand so richtig scheiße tatsächlich, da kann ich dir leider keine.
Keine juicy.
Ja, nee, ich kann nur sagen, wenn besonders nett war und wer sich meinen Namen gemerkt hat. Da freust du dich auch immer drüber,
ja.
Rapper Alpagan.
Weil ich immer viel von Alpagan gehalten habe. Ich hatte immer das Gefühl bei dem, das ist ein guter Typ.
Ja.
Und das freut mich, dass er das wirklich ist.
Nö. Und du hast gesagt, dass Nickelback ganz
Nickelback cool war sind. Mega nett, aber ich habe die halt 20 Minuten gesehen.
Wer war so der größte von all denen, bei denen du dabei warst?
Also Nickelback war schon mit.
Ja, gut, mit, klar.
Nina Hagen ist natürlich auch.
Ja.
Eine Grande Dame.
Der nicht den Jäger. Egal.
Ja, oh Gott.
Ja, was noch?
Wer war da noch dabei?
Sorry, für alle, die 7 Zwerge gesehen
haben. Ja, der schüttelt es einen.
Ja.
Ich bin stolz, dass ich den Insider nicht
kenne. Ja, sei froh.
Okay. Den Witz.
Ja.
Ja, das waren so mit die Größen, aber halt so ganz oft waren es halt so Deutschrap-Größen, keine Ahnung, Farid Bang, Sido, Be Tight. So Leute.
Aber wie war das, als du Haftbefehl interviewt hast?
Ich hab ihn nicht interviewt.
Ja, aber okay, schön, dass du dabei warst, als du hinter der Kamera saßt. Hast du so seine Aura schon so gespürt? Weil was ich jetzt durch die Doku das erste Mal erfahren habe, ist, dass dieser Typ wahnsinnig riesig ist. Das habe ich vorher nicht gewusst.
Also ich bin 1,85, bin jetzt nicht der Kleinste. Aber der ist halt schon noch mal ein Kopf größer als ich. Also das wenn der einen Raum betritt, dann merkst du das auch.
Okay.
Ja. Dann ist er im Raum drin. In den Raum kommt, um Moneyboy mal zu zitieren.
Ich habe gedacht, es kommt der nächste Insider von dir, den nur 3 Leute kennen.
Nein. Wobei, den kennen wahrscheinlich auch nur 4. Aber was haltet ihr von dieser Doku, die so schonungslos draufhält, während er komplett in diesem Rauschzustand quasi untergeht und daran auch zerbricht und einmal quasi durch die Hölle geht und wieder rauskommt und alles mit der Kamera komplett draufgehalten wird?
Also als ich die Doku angemacht habe, so die erste Szene, wie sich quasi der aktuelle Hafti dahinter, habe ich erstmal gedacht, fuck, was ist denn mit ihm passiert?
Mhm.
Weil er halt wirklich nicht gut aussah.
Mhm.
Und ich habe das auch gar nicht mitbekommen. So. Ich habe nur das von, das wird ja auch in der Doku so gefeatured, mit 2022 in Mannheim, dass er da so auf der Bühne rumtorkelt. Das habe ich mitbekommen. Ich war auch ein bisschen geschockt, man weiß schon, dass er viel Drogen konsumiert hat.
Ja, aber
das ist halt so krass, so oft kurz davor war, dass er gestorben ist, das war mir überhaupt gar nicht bewusst. Und das hat mich echt geschockt auch.
Ich war auf so vielen Rock-, Metal- und Punk-Konzerten, wo die Frontleute einfach komplett besoffen waren. So, Enter Shikari, das Konzert musste abgebrochen werden, weil der so auf der Bühne lag und einfach gar nichts mehr hinbekommen hat und so. Ne? Also, das ist ja nicht neu. Man geht ja nicht direkt davon aus, dass jemand so ein ultimativ krasses, jahrzehntelanges Suchtproblem hat.
Direkt. Man hat ja gesagt, mit 13 hat er angefangen
und
über 20 Jahre dann gekokst. Das ist schon, das ist krass.
Also ja, ich finde es irgendwie so ein bisschen schwierig, weil ich finde, diese Doku hat diesen extremen Schockfaktor, dass halt diesen Überraschungseffekt, dass man jetzt weiß, wie Hafti aussieht, und ich habe so ein Gefühl, darum wird halt diese Doku so ein bisschen gebaut. Und für mich ist es eher so wirklich so ein bisschen ausschlachtend. Was ich ganz schlimm fand, waren so diese nachgestellten Szenen, irgendwie so aus seiner Kindheit. Das fand ich so, das ist so wirklich so diese Netflix-Essenz, die da drin schlummert, dass man irgendwie so alles nochmal visuell nochmal ausschlachtet.
Aber ich muss sagen, die waren wahnsinnig gut produziert und
das stimmt.
Echt gut eingefügt.
Gut, das ist Konstantin-Film dahinter, ne? Mit einer Menge Budget. Elias Mbarek hat das produziert.
Das finde ich auch so lustig. Hier der Regisseur von der Babo-Doku, einer der Regisseure
Juan ist Moreno.
Juan Moreno, der diesen Spiegel-Skandal aufgedeckt hat. Und es gibt einen Film über Juan Moreno, wo Elias Mbarek Juan Moreno spielt.
Ach, krass, ja.
Und ach, ist das hier?
1000 Zeilen von Bully Herbig.
Ja.
Und ich glaube, dadurch ist halt damals diese Connection zustande gekommen und dann haben die halt dann anscheinend sich gedacht, komm, lass mal die Babo-Doku machen.
Aber ich meine, ich finde das wahnsinnig spannend, was du sagst, weil mein größtes Problem mit der Doku war tatsächlich nicht irgendwie die Persona Haftbefehl oder dass überhaupt diese Doku existiert oder wie die aufgebaut ist, sondern auch vor allem die Inszenierung, weil ich meine, immer beim Dokumentarfilm ist ja immer so die Frage nach der Ethik. So Medienethik ist ja so das Thema. Also mit anderen Worten, was darf ein Dokumentarfilm tun und wie sehr darf ein Dokumentarfilm eingreifen und Dinge inszenieren, um die Realität abzubilden? Und ich finde das super spannend, weil da gibt es auch ganz, ganz unterschiedliche Philosophien und Einstellungen, wie man dazu stehen kann. Da gibt es Dokumentarfilmer, die sagen, nee, so eine Dokumentarfilmkamera muss fly on the wall sein, also wie eine Fliege an der Wand, die nur beobachtet und gar nicht eingreift, am besten so weit weg wie möglich. Der Dokumentarfilmer darf dann nicht eingreifen, wobei diese Doku ja das genaue Gegenteil davon wäre. Also wirklich, das sind ja Szenen, die wirken wie aus so einem Spielfilm, wenn dann irgendwie, oder wie aus dem Emergency Room, wenn er zum Beispiel im Krankenhaus landet oder dann der Vater da hängt, nur um ein ganz, ganz hartes Beispiel mal zu nennen. Und das waren auch so genau diese Momente, die bei mir ein gewisses Geschmäckle hinterlassen haben.
Da fühlt man sich so ein bisschen manipuliert auch.
Definitiv, definitiv. Weil es gibt auch zum Beispiel ich bringe dieses Beispiel jedes Mal, wenn ich über Dokumentarfilme spreche. Und es tut mir leid für Leute, die das jetzt vielleicht zum zweiten, dritten, vierten Mal hören. Aber ich finde das wahnsinnig spannend. Das war so einer der interessantesten Facts, die ich so in meinem Studium gelernt habe. Nämlich der erste Dokumentarfilm überhaupt. Nanook of the North. Da hat ein Dokumentarfilmer, ist zu den Inuit gereist und hat so den Alltag von einem Inuit verfolgt.
Mhm.
Und da gab es ein Problem beim Dreh. Also er wollte filmen, wie ein Igloo gebaut wird. Und das Problem war, er wollte das von innen innen filmen, weil das ja auch von innen gebaut wird, zumindest Teil davon. Ich kenne mich damit jetzt auch nicht aus. Und das Problem war, dass er und die Kamera nicht mit dem Inuit zusammen ins Igloo gepasst haben. Also stand er vor dem Problem, okay, wie zur Hölle filme ich das jetzt, um das irgendwie, ne, meinem Publikum irgendwie greifbar zu machen, und hat dann den Inuit darum gebeten, das Igloo größer zu bauen, als er es sonst immer bauen würde. Dann hat der Inuit halt gesagt, ja, okay, gut, kann ich machen, ist gar kein Problem, ist halt nicht, ne, meine Realität. So, ich würde das niemals so groß bauen, weil ich das nur für meine kleine Familie baue. Und dann hat er das halt größer gebaut, aber der Vorteil war, die Kamera konnte rein und das Igloo filmen. Und dann war halt dadurch ist so eine riesen Diskussion entstanden, ist das jetzt okay, was dieser Dokumentarfilmer gemacht hat, so krass einzugreifen und die Realität zu verändern. Und er filmt ja etwas, was gar nicht der Realität entspricht und dem Alltag des Inuit. Aber ist es halt okay, weil die Kamera halt sonst nicht reingepasst hätte in dieses Igloo, um den Prozess halt wirklich von innen auch zu filmen, so zu zeigen, wie das geht. Ist eine spannende Diskussion, da gibt es keine klare Antwort drauf.
Ja.
Ich fand,
das hatte auch was wahnsinnig, also gerade bei der Doku, weil der so schonungslos war, so was extrem Voyeuristisches.
Mhm.
Ich habe mich die ganze Zeit so ertappt gefühlt, so, soll ich das jetzt überhaupt so mitbekommen? Mhm. Und Hafti sagt ja in der Doku auch, er will, dass die Geschichte erzählt wird, ne, wie er es will. Und mich würde mal interessieren, wie er in diesen ganzen Schaffensprozess von der Doku, wie er mitgewirkt hat. Ne?
Mhm.
Ob er jetzt am Ende den Schnitt gesehen hat und gesagt hat, ja, das ist 100% Hafti, oder ob es nicht so war. Weil sonst ist ja auch diese Aussage so ein bisschen, sonst stimmt die ja auch nicht ganz. Weil du weißt ja nicht so 100% jetzt, ob die Geschichte wirklich so erzählt wurde, wie er es wirklich öffentlich machen will. Ja.
Was ich auch irgendwie noch so super seltsam fand, es gibt so ganz, ganz viele Talking Heads. Also es wurde irgendwie so die gesamte Rap-Szene Deutschlands praktisch einmal vors Mikrofon und vor die Kamera gezerrt. Und die sind jeweils immer so für maximal 1-2 Einstellungen drin. Und Chata ist der einzige von denen, der längere Aufmerksamkeit bekommt und der auch mehrere Punkte sagt. Und ich habe da mit Levin, unserem Social-Media-Redakteur, mal drüber gesprochen, auch über diesen Film, weil der hat auch so eine sehr starke Meinung zu dem Film. Er hat gemeint, Chata hat safe auch nur so viel irgendwie Screentime in dieser Doku, weil er gestorben ist. Und ich glaube, ansonsten hat er gesagt, wäre er safe auch nur wie alle anderen irgendwie einmal kurz drin, um zu zeigen, wie krass Haftbefehl.
Das weiß ich nicht. Also ich finde, das ist eine, also erstmal ist das eine steile These, weil wir überhaupt keine Indizien haben, ob das wirklich stimmt. Zweitens, ich finde, gerade Chata geht ja auch durchaus kritisch mit diesem Startum um und bringt einige sehr kluge Worte auch zu diesem gesamten Prozess, warum Haftbefehl gerade auf der Bühne solche Schwierigkeiten hatte mit der Kunstperson Haftbefehl, so von wegen, also du musst auf der Bühne immer grinsen und ein fehlendes Grinsen kann ganz üble Konsequenzen haben, also wenn du das Grinsen nicht aufbringen kannst, dann holst du es dir halt irgendwo her, während halt dann andere Leute wie Jan Delay oder Cool Savage oder so dann wirklich da nur zwei Sätze sagen.
Die sind einfach darüber, nur, Haftbefehl war krass.
Ja, so. Haftbefehl ist krass, genau. Ja. Und das ist dann auch einfach so ein bisschen dürftig, finde ich, dann die hinzustellen und dann einfach nur, ja, Haftbefehl war halt krass. Ja,
ich würde jetzt auch mal behaupten, dass Rata wahrscheinlich noch einen besseren Draht zu Haftbefehl hat. Ja. Als jetzt die anderen, weil die zum Beispiel ein Album zusammen gemacht haben und glaube ich auch so.
War Haftbefehl bei Alles oder Nix Records? Weißt du das?
Das weiß ich nicht auswendig.
Ja.
Aber das kann gut sein.
Ja, ich finde das auch, das ist teilweise sogar so ein bisschen Netflix-typisch, sehr Hollywood-artig dramaturgisch aufgebaut. Das ist so dieser typische Bestrafungsplot. So, da kommt der Typ aus der Gosse, arbeitet sich ganz hoch, aber seine Dämonen kann er nicht loslassen und stürzt dann auch wieder ab. Und die Doku ist auch dementsprechend inszeniert. Und das Problem ist, ich will bei dieser Doku immer das irgendwie auf zwei Ebenen betrachten. Einmal wirklich die Inszenierung dahinter. Und die gefällt mir halt wirklich nicht. Also ich finde das teilweise sogar pietätlos und geschmacklos, diese Inszenierung, wie die Kamera dann draufhält.
Auch wenn man sagen muss, dass das, wie wir es nochmal gesagt haben, so vom rein Technischen ist das wirklich super gemacht.
Aber es ist ja kein Spielfilm.
Ja.
Also genau das ist ja der Punkt. Also das ist diesen Anspruch erhebt ein Dokumentarfilm normalerweise ja gar nicht in irgendeiner Form, filmisch großartig zu sein und krasse Bilder zu liefern aus dem Krankenhaus, wie die Ärzte da umherwuseln oder wie ein Junge da vor seinem Vater sitzt, der gerade komplett zerbricht. Und das ist einfach, es ist ja kein Spielfilm. Also ich finde schon, dass man das nach anderen Maßstäben als ein Spielfilm auch irgendwie diskutieren sollte. Gleichzeitig hat dieser Film auch, gerade weil er so ist, wie er ist, ja auch so einen großen Eindruck hinterlassen bei so vielen Leuten. Das muss man ja auch sagen.
Ja.
Und ich glaube, dass es auch, also dass dieser Film allerdings auch viele Klischees aufreißt, weil man, also ich persönlich hatte schon auch das starke Gefühl, dass Haftbefehl ein extrem sensibler und intelligenter Typ ist, hinter all dem, also hinter dieser Kunstperson Haftbefehl, und ich glaube, für viele zerreißt das auch so ein bisschen das Klischeebild, und es ist ja auch einfach so ein unheimlich berührendes Schicksal und so tragisch und ja.
Ja, also ich finde es auch, steckt wirklich sau viel Potenzial in dieser Doku auch drin, was man erzählen kann. Auch allein, dass man diese gesamte migrantische Geschichte auch noch erzählt, was ja auch super wichtig und relevant in Haftbefehls Leben und Werken sind. Und auch so seine Familiengeschichte mit seiner Frau, die kommt ja auch wirklich nur immer so zu Wort, um zu sagen, wie schwierig es ist, mit Haftbefehl irgendwie so zu leben. Aber wirklich so 100% ihre Perspektive, wie sie damit umgeht, wird nicht gezeigt. Also es werden immer nur die Auswirkungen gezeigt auf alle anderen. Und ich habe so ein Gefühl, hier liegt wirklich so das Schockierende im Mittelpunkt.
Mhm.
Und alle anderen Geschichten werden irgendwie so da drin eingewoben.
Ja, und gleichzeitig heißt das ja nicht, dass man nicht trotzdem total also angefasst ist von dieser.
Ich habe geweint. Also ich habe wirklich, also die hat mich voll bekommen, aber man kann ja auch trotzdem dann immer noch mal so kritisch darüber nachdenken im
Nachhinein. Absolut, absolut. Und deswegen sage ich ja, also diese Doku funktioniert halt auch auf so vielen Ebenen und muss die auch auf so vielen Ebenen halt unterschiedlich bewerten. Aber mich hat es auch total gekriegt, wie diese Kunstperson Haftbefehl und der echte Mensch Aykut Anhan, also wie diese Doku genau dann da ist, wenn diese beiden Systeme halt so nicht mehr zusammen funktionieren. Und also dieses System, das irgendwie im Alltag klarzukommen, dass das so zusammenbricht, und das hat mich auch total fertig gemacht. Und es ist.
Und was ich auch irgendwie hatte, ich saß am Ende da und habe mir gedacht, okay, was genau wollte mir die Doku jetzt sagen? Gibt die mir noch irgendwie was auf dem Weg? Weil ich habe das so sehr vermisst, dass sie so sehr perspektivlos ist.
Mhm.
Und das habe ich so total vermisst. Und das jetzt mal so zu vergleichen mit einer Doku, die einen komplett anderen Künstler behandelt, nämlich Still, die Michael J. Fox-Doku. Es sind so wirklich komplett unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichem Background. Aber ich fand die schon irgendwie so in ihrer Essenz sehr ähnlich. Denn Michael J. Fox leidet an Parkinson. Und diese Doku zeigt ihn das erste Mal so richtig in einem sehr intensiven Interview. Und das ist, glaube ich, für sehr, sehr viele Menschen auch so schockierend gewesen, so ihn zu sehen, wie krass er unter dieser Krankheit leidet. Und ich glaube, da gibt es so sehr ähnliche Vergleiche zu der Barbo-Doku. Aber ich finde, diese Still-Doku hat noch so wirklich so ein absolut tolles herzliches Finale, wo es auch sehr viel um die Perspektive von Michael J. Fox geht und die ist einfach so sehr hoffnungsvoll, wohingegen ich Babu wirklich einfach wahnsinnig niederschmetternd
finde. Ja. Mhm. Das Ding ist ja, dass jetzt auch Hafti hat da wieder ein paar neue Tracks rausgebracht und der wird jetzt wieder auf Tour gehen und irgendwie hatte ich dann so das Gefühl, kann das gut
gehen? Ja, aber das habe ich aber auch gar nicht in der Doku mitbekommen. Ja. Also ich habe zum Beispiel davon gar nichts gewusst. Also hätte ich jetzt, am Ende der Doku war ich so, ja okay, seine Karriere ist, glaube ich, für immer vorbei, habe ich gedacht, jetzt so, nachdem ich die Doku gesehen habe.
Der wird ein paar richtig gute Tracks rausgebracht auch.
Ja, geil.
Was mich auch am Ende so ein bisschen ratlos zurückgelassen hat, beziehungsweise was auch so, was gar kein Thema war, war Haftbefehls Mutter. Ja. Dass du halt auch gar nicht weißt, so, ne, wie die jetzt aufgewachsen sind, weil du hast halt immer nur irgendwie mitbekommen, dass mit dem Vater und mit den Brüdern, aber wie die Mutter da ins Spiel gekommen ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass die irgendwie dann sie vielleicht so schützen wollten vor der Aufmerksamkeit der Doku und sie deshalb rausgelassen haben. Aber es ist schon so eine Leerstelle irgendwie.
Also ich hätte mir persönlich auch noch mehr über seinen Werdegang, seine genaueren Lebensumstände.
Du hättest dir eine Serie gewünscht, ne?
Ja, definitiv. Also ich hatte schon das Gefühl, dass da stellenweise Themen leider zu kurz kommen, die halt aber dann diesem Haftbefehl ist krass Thema weichen und diesem Ausschlachten, was du eben gesagt hast von verschiedenen Szenen, da hatte ich schon auch, wie gesagt, mein Problem mit dieser Doku ist definitiv die Inszenierung. Same. Und nicht irgendwie, also klar, man kann auch über die Person Haftbefehl sehr kontrovers diskutieren, auch was mit den Kids ist und der Frau und so weiter und das vielleicht auch sehr, sehr zu Recht, wobei auch da diese Doku gibt ja einen Hinweis darauf, dass es hier auch um ganz strukturelle Probleme geht und es hätte ja auch sich viel mehr um Offenbach drehen können und warum in Deutschland wirklich Slums entstanden sind oder zumindest Viertel, in denen es rauer zugeht, um nicht das Wort Slum zu verwenden. Aber also all diese Themen hätten auch drinstecken können. Auf der anderen Seite darf man dieser Doku auch kein Unrecht tun, weil nicht jede Doku jedes Thema abdecken muss und das einfach riesige Themen sind. Aber die Entscheidung, die Doku dann getroffen hat, gerade in diesem Inszenieren von diesen spielfilmartigen Szenen, das waren wirklich Momente, die in mir ein ganz großes, übles Geschmäckle hinterlassen haben. Gleichzeitig finde ich die Themen, die diese Doku angeregt hat, die wir gesellschaftlich ausdiskutieren müssen, die finde ich auch wahnsinnig wichtig. Und es wird endlich Zeit, dass wir darüber sprechen. Und ja.
Ein letztes Wort habe ich noch. Ich glaube, dass Capo der beste Bruder ist, den man sich, glaube ich, wünschen kann. Das ist so, ich fand, das war so ein sehr sehr herzlicher. Ach, das hat mich einfach so sehr emotional bekommen, alles, was er so gesagt hat.
Ja. Ich habe auch noch irgendwo ein Selfie mit ihm.
Ja, deswegen, es ist ein unglaublich schwieriges Thema.
Guckt es euch an.
Ja.
Guckt es euch an, das ist eine wahnsinnig interessante Doku.
Das auf jeden Fall. Ich glaube, das kann man sagen.
Wahrscheinlich habt ihr es eh schon gesehen, weil ganz Deutschland hat es gesehen.
Ja, ich glaube auch.
Also wirklich jede Person, meine Freundin, nichts zu tun hat und eher die Hafti-Songs scheiße findet, die hat vor mir geguckt.
Wie findet die es? Das würde mich mal interessieren.
Ich glaube, die fand es gut. Ich weiß es gerade gar nicht mehr.
Okay.
Jetzt legst du einfach eine Meinung in den Mund.
Ja, ich glaube, egal wie man zu dem Dokumentarfilm selbst steht, ist halt die Persona Haftbefehl und auch die Gedanken, die er oft teilt. Ich glaube, da kann man einfach ganz wertfrei auch sagen, das ist einfach hochinteressant und faszinierend und auch extrem tragisch und berührend. Ich glaube, das ist so ein Fazit, das man definitiv ziehen kann. Ob man dann Probleme mit dem Stil der Doku hat, das ist dann natürlich eine andere Frage. Das steht auf einem anderen Blatt Papier. Genauso hochinteressant ist aber auch ein Film, der am 13. November in Deutschland startet, den ich schon sehen durfte, über den ich unbedingt sprechen möchte. Make Me Feel. Der Titel
macht hat, fühlen.
Er lässt dich etwas fühlen, ja. Der hat so viel mehr, da steckt so viel mehr dahinter, als man vielleicht auf den ersten Blick denken mag. Es geht um einen Mann namens Tito, gespielt von Erkan Acar. Der liegt nach einem Autounfall im Koma und es sieht nicht gut für ihn aus. Seine Ehefrau wird gespielt von Charlene Weiss und die ist verzweifelt, aber ein neuartiges, experimentelles Verfahren erlaubt eine neuronale Verbindung. Mit anderen Worten, sie kann in sein Bewusstsein reisen, um ihn aufzuwecken. Also sie reist quasi in sein Koma und dort erlebt sie in so verschiedenen Episoden mehrere Abenteuer, in denen es darum geht, ihn aufzuwecken aus dem Koma.
Das ist mega spannend. Das klingt ultra geil.
Das ist ein deutscher Film, der, wie gesagt, nächste Woche rauskommt. Es gibt ja den russischen Koma, den ich allerdings nicht gesehen habe. Da ist es aber nicht so, dass man so Inception-mäßig in das Bewusstsein einer anderen Person reist. Aber da geht es auch um das Erleben eines Menschen im Koma. Das ist sehr spannend. Und ja, ich wurde nämlich auf den Film aufmerksam gemacht von dem Regisseur des Films selbst, von Timur Örge. Der hat nämlich die letzten, vielleicht lasse ich ihn einfach mal selbst sprechen. Was haltet ihr davon?
Ja. Hallo Alper, mein Guter. Ja, vielen Dank fürs Feedback und super, dass ihr euch den Film anschaut oder den angeschaut hast. Ja, was soll ich da groß zu sagen? Also Make Me Feel ist wirklich ein maximales Herzensprojekt. Wir haben wirklich über 3 Jahre an dem Ding gesessen. Es sind über 150 Leute involviert. Das ganze Ding hat relativ klein angefangen mit einem kleinen Team. Ich habe das gesamte Geld, das ich die letzten 8 Jahre verdient habe, habe ich da reingesteckt. Ich musste sogar mein Auto verkaufen. Also wirklich, wir sind alle all in gegangen. Dann sind weitere Freunde und Kollegen dazugekommen, die dann auch mit investiert haben. Das Projekt ist immer mehr gewachsen und irgendwann standen wir dann plötzlich, ne, erst waren wir in Berlin in einer Bar und plötzlich ein paar Monate später standen wir dann einfach mitten in der Wüste in Almeria in Spanien und haben halt in der Westernstadt gedreht. Und so haben wir uns dann selbst die Messlatte Step by Step immer höher gesetzt. Und es musste einfach immer weitergehen, es musste immer krasser werden, immer geiler werden. Und ja, das ist ein Film wirklich, mit dem wir im Independent-Bereich in Deutschland einfach ein Zeichen setzen wollten und einfach mal zeigen wollten, dass wirklich auch ohne Major-Studio, ohne viel Budget ist was machbar, es ist was möglich. Und in der Zukunft, wenn jemand ein Debüt macht oder Independent was macht und sagt, nee, das können wir nicht machen, das kriegen wir nicht hin, sollen einfach alle mit dem Finger auf uns zeigen. Und das war so ein bisschen die Passion dahinter. Die verschiedenen Welten haben uns die Möglichkeit gegeben, dass wir uns wirklich als Filmemacher austoben konnten, als wären wir auf einem Spielplatz wie kleine Kinder. Der Film ist zwar eine Liebesgeschichte, aber soll nicht nur die Liebe zelebrieren, sondern auch Film zelebrieren. Und das passiert halt in den ganzen verschiedenen Genres. Ich hoffe, euch hat's gefallen und schaut ihn euch gerne an. Ab dem 13. November kommt er in die Kinos und ich gebe euch einen dicken Schmatzer und einen schönen Gruß an die Cinema Strikes Back Community. Danke für alles und bis bald.
Schöne Sprachnachricht, nicht wahr?
Ja. Die hat mich gefesselt.
Dann schaut euch doch Make Me Feel an. Wir haben ja mal über Schneeflöckchen gesprochen, das war ja dieser ultra krasse Independent-Film, der in Berlin über Jahre gemacht wurde, auch mit keinem Budget. Das Lustige ist, an Filmhochschulen wird immer sehr stark davon abgeraten, so Dinge zu machen, wie sein Auto zu verkaufen, um Filme zu machen.
Wir haben ja auch mal in einem Debütfilm quasi mitgespielt, in einem Western, ja, Peacemaker. Da haben wir eine kleine Rolle gehabt.
Ja, das stimmt.
Mit dem lieben Max.
Ja, und ich habe den Film gesehen und bin sehr beeindruckt davon. Der wirkt überhaupt nicht wie so eine kleine Amateurproduktion. Der ist wirklich krass produziert und sieht wunderschön aus. Und das Krasse ist halt, der hat halt, also diese Abenteuer im Koma, so nenne ich es mal. Das ist halt so eine episodenfilmartige Geschichte. Also du hast da, das sieht man im Trailer, auch so einen kleinen Western-Teil, das hat er ja schon angedeutet. Und so einen Teil, der so ein bisschen so in die Richtung, so eine Kartellgeschichte in Mexiko. Das ist und das halt mit einem Debütprojekt so krass nach vorne zu gehen und quasi vier an so vielen unterschiedlichen Locations zu drehen und also im Prinzip eigentlich hat der 4 Filme gemacht und nicht nur einen. Das ist schon wahnsinnig beeindruckend und deswegen sei das, man kann in Details darüber diskutieren, ob ich wirklich alles gut fand und ich würde ihm sicherlich auch nicht eine 10 von 10 geben oder sowas. Nichtsdestotrotz, sowas sollte in Deutschland mehr gemacht werden. Mich macht so happy, sowas in Deutschland zu sehen, so eine mutige High-Concept-Idee und das so mutig am Fördersystem vorbei. Und so einen wilden Genre-Mix, mich macht das einfach so happy.
Glaubst du, alles, was du jetzt gesagt hast, haben sich Leute auch schon damals gedacht, als Stahlfabrik rauskam?
Ja, ich glaube ja, also noch viel mehr. Also das. Ja.
Ich hoffe, also ganz ehrlich, wenn er Geschichten so gut in Filmen erzählen kann, wie er Sprachnachrichten macht, dann habe ich da keinen Zweifel.
Der könnte beruflich Sprachnachrichten.
Ja, ja. Auch so wirklich. Also wenn meine Sprachnachrichten nur halbwegs so spannend werden.
Ja.
Weil meine werden immer auf zweifache Geschwindigkeit.
Guck mal, das hat das nicht nur für die Debütfilme quasi so die Latte hochgesetzt, sondern auch für Sprachnachrichten.
Das stimmt. Absolut. Weil ich hatte da null das Bedürfnis, das auf 1,5-fache Geschwindigkeit.
Ja.
Das ist so
krass. Das kommt nicht oft
das
vor.
Das kommt wirklich nicht häufig vor.
Ja. Er hat Sprachnachrichten auf ein neues Level gehoben.
Das
ja, komm mal vorbei, Timur. Du bist herzlich eingeladen. Ne? Das ist, das habe ich jetzt gesagt. So, außerdem startet auch diese Woche ein, nee, das ist nächste Woche, ne? Startet ein Film,
ja.
Der auch extrem interessant ist, aber vielleicht aus anderen Gründen. Es geht um Addington. Und Addington ist ebenfalls ein wilder Genre-Mix. Hat den jemand von euch schon gesehen
außer mir? Ist es wie Paddington mit ohne P?
Genau.
Mann, das wollte ich sagen.
Oh Mann.
Mit E und nicht mit A allerdings.
Er startet am 20., also in 2 Wochen.
Ach so.
Also in 2,5 Wochen. Ja, genau. Oder um es noch genauer zu sagen, in 2 Wochen und einem Tag, weil du bist heute sehr genau.
Das stimmt, ja.
Aber das Ding ist ja, weil die Podcasts ausfallen, machen wir es jetzt schon mal.
Ja, absolut. Wir müssen auch darüber sprechen, weil es ist ein Film von Ari Aster, der sehr fulminante Filme gemacht hat mit Hereditary, den ich liebe, Midsommar, den ich mag, und Bo's Afraid, den ich nicht gesehen habe.
Ja, ist doch besser so. So wie es ist.
Der ist ein sehr besonderer Filmemacher, und dieser Addington ist halt auch ein äußerst spannender Film, und wir werden das nicht spoilern, keine Sorge. Aber Jan Addington nutzt Ari Aster quasi eine Kleinstadt in New Mexico so als Mikrokosmos. Ich weiß auch gar nicht, ob diese Kleinstadt existiert. Ich gehe mal schwer davon aus, dass sie es nicht tut. Er versucht nämlich.
Heißt die Addington?
Ja, ich glaube schon, ja.
Okay.
Und er nutzt Addington, um die USA im Gesamten zu kommentieren. Und es geht vor allem um die Spaltung in rechts und links und den Kulturkampf. Das Ganze spielt sogar auch in der Zeit der Corona-Pandemie. Und darum geht es auch sehr viel. Und ja, da steckt so wahnsinnig viel drin. Joaquin Phoenix spielt den Sheriff dieser Kleinstadt. Er spielt auch so ziemlich die Hauptrolle. Und Pedro Pascal spielt so einen demokratischen Bürgermeister Kandidaten, oder ich glaube, der wird dann auch Bürgermeister oder ist bereits Bürgermeister, das spielt auch keine Rolle im Endeffekt. Und die beiden sind permanent im Clinch miteinander, weil Joaquin Phoenix halt eher aus der konservativeren Ecke kommt und auch nicht, das muss man auch dazu sagen, eine sehr schrille Figur ist, die auch nicht sehr hell ist, muss man auch sagen. Und genau, er hat eine Ehefrau, nämlich Emma Stone, die sehr viel cleverer ist, durchtriebener, allerdings auch einige sehr besondere Charaktereigenschaften hat. Ich muss dazu sagen, ich habe den Film bereits vor einem halben Jahr gesehen, nämlich in Cannes. Und deswegen habe ich den auch nicht mehr so hundertprozentig präsent. Ich muss dazu sagen, der hat in Cannes relativ für sehr geteilte Meinungen gesorgt. Also es war jetzt nicht so, dass der irgendwie gefeiert wurde. Ich meine, der Film kommt online bei vielen extrem gut an, aber auch bei weitem nicht bei allen. Und man muss dazu sagen, der Film beginnt so ein bisschen als Satire, würde ich sagen, der vor allem so die Corona-Zeit so ein bisschen durch den Kakao zieht. Und dann gibt es halt diese klassischen Gags von wegen.
Aber ja. Ist das so nervig, wie man sich das vorstellt? Weil ganz viele Filme, die während Corona entstanden sind oder die zum Thema haben, sind einfach nicht gut.
Ja, ich finde den auch nervig, wirklich. Okay. Also gerade in dieser ersten Hälfte finde ich den unheimlich nervig. Wenn es dann darum geht, wie Joaquin Phoenix seine Maske trägt. So, er trägt die dann unter der Nase zum Beispiel und ist dann im Supermarkt und dann kriegt er
das. Das will man doch auch nicht mehr sehen, es tut mir wirklich leid. Ich habe diese Diskussion bin ich so leid geworden. Ich finde auch, ich mache diesen Take immer, aber ich will das nicht mehr sehen.
Ich habe das, bei mir geht es halt wirklich genauso. Und ich saß wirklich im Kino und dachte mir, oh Mann, ich hab mich so sehr auf Addington gefreut und jetzt sehe ich eine halbe Stunde lang, wie es nur um diese Corona-Themen geht, und es ist ja auch völlig egal, wie man dazu steht. Es ist einfach so, ich habe keinen Bock mehr. Und ich glaube, das wird sich auch ändern. So, wenn man in 20 Jahren diesen Film guckt, wird das halt vielmehr so ein spannendes Zeitzeugnis dieser Zeit und wie das diskutiert wurde. Und das wird dann ganz anders diskutiert, hundertprozentig, und wahrscheinlich auch sehr viel positiver, als ich es tue. Aber ich saß da und dachte mir, oh nee, bitte nicht.
Ich glaube, ich habe bisher nur 2 Bücher gelesen, wo die Corona-Pandemie so sinnvoll oder sogar richtig gut eingebaut wurde, dass es mich auch interessiert hat. Das ist jetzt aber auch nicht so so einen riesigen Stellenwert hätte, sondern dass er einfach das etwas ausgelöst hat.
Ja, aber welche?
Das ist Die Wut, die bleibt. Die Wut, die bleibt von Mareike Fallwickel.
Ja.
Das ist mein Lieblingsbuch dieses Jahr. Da spielt die Corona-Pandemie eine Rolle, weil sich eine Mutter begeht Suizid, weil sie einfach nicht mehr mit ihrem Leben klarkommt. Und die Corona-Pandemie hat das halt nochmal verstärkt.
Ja.
Und das andere ist Echtzeitalter von Tony Schall. Der hat auf jeden Fall den Buchpreis gewonnen vor 2-3 Jahren. Das spielt auch die Corona-Pandemie eine Rolle. Ich weiß nicht mehr 100%, wie das drin war, aber mir hat das Buch gefallen. Ja. Meiner Freundin hat es zum Beispiel nicht gefallen, aber das Ding ist, dass eins der Hauptthemen dieses Buches ist Age of Empires 2.
Geil! Oh. Legend. Tonio Schachinger, ich hab's gerade nachgeguckt.
Echtzeitalter heißt das. Wegen Echtzeitstrategie.
Oh mein Gott, wie geil. Oh, jetzt hab ich Bock.
Mit der Age of Empires 2 willst du eigentlich auch lesen. Age of Empires 2 hat mich voll gekriegt. Hätte niemals gedacht, dass ein Buch, das den Buchpreis gewinnt, das
Age of Empires 2. Ja, aber ich finde, um mal filmisch zu bleiben, ich sage es jedes Mal, aber ich finde auch Bo Burnham's Inside ist so eines der besten.
Ja, den habe ich noch nicht gesehen.
Werke,
ja.
Die
ja, aber existieren. Da geht es ja eben nicht um diese, es ist ja anders. Es geht
genau.
Ja
vielmehr
um Isolation,
exakt.
Verzweiflung in dem Film. Und das ist halt hier anders. Für mich war das in so manchen Szenen der Fall. Also es geht ja auch sehr viel um diesen Kulturkampf in den USA und diese Aufspaltung in rechts und links. Und stellenweise war mir das im Film, hatte ich so das Gefühl, dass es so eine Art False Balancing ist, so dass so teilweise Gewalttaten neben irgendwie einfach Albernheiten gestellt werden. Also, beide Seiten sind so verrückt. Aber der Film ist zum Glück da deutlich intelligenter und geht tiefer in die Materie. Allerdings muss ich auch da sagen, das war dann auch nicht unbedingt weltbewegend und revolutionär für mich. Also es geht oft auch um das Thema dann, wie Technologie und Social Media die Realität der Massen formt und am Ende des Tages war für mich sehr viel Provokation in dem Film, aber ich habe für mich nicht so viel Fleisch ausmachen können und fand, dass einige Themen wirklich nur oberflächlich behandelt werden, weil dieser Film sich irgendwie einfach zu viel vornimmt. Das ist eher so ein Potpourri an unterschiedlichen Themen sind. Man muss aber dazu sagen, es ist so ein wilder Genre-Mix, weil er von diesem Satirischen übergeht in so, der wird so sehr Thriller-mäßig und sehr düster und sehr brutal stellenweise. Oh, und das ist halt dann schon auch geil.
Okay.
Und die Szenen, da merkt man halt wirklich, was für ein Filmemacher Ari Aster ist, weil gerade diese Szenen beherrscht der wirklich, also die hat der so krass im Griff.
Ja.
Das ist ja auch bei Hereditary, diese Horrorszenen, die sind ja.
Warum macht der nicht mal wieder einen Horrorfilm?
Ja, absolut.
Ich muss halt ehrlich sagen, ich weiß, solche Leute dürfen natürlich auch alles machen, was sie machen wollen. Man will ja niemandem irgendwas vorschreiben, was man zu machen hat. Aber ich finde auch bei ihm, auch bei Bo's Afraid, den ich wirklich im Nachhinein, regt er mich immer mehr auf, muss ich sagen, inszenatorisch ist es
ja
allererste Klasse. Also das ist der Wahnsinn. Nur die Geschichte dahinter ist halt auch übelst nervig.
Ja.
So, und deswegen wünsche ich mir auch persönlich, dass er nochmal einen Horrorfilm macht.
Und deswegen war wirklich auch Eddington für mich die größte Enttäuschung meiner Zeit in Cannes. Weil ich fand den Film in seiner Grundidee stark, also gerade wie Isolation und Paranoia Menschen schwach macht und wie Populisten gerade die Schwächsten der Schwächsten herauspicken, um Stimmung zu kreieren und Stimmen zu fangen. Ich empfand die Figur Joe Cross, also Joaquin Phoenix Figur, allerdings als extrem nervtötend und sehr schwer mitzuverfolgen. Und ich fand, wie gesagt, mein größtes Problem war, dass ich so oft das Gefühl hatte, dass diese Momente und dass so Triggerworte einfach so in den Mixer geworfen wurden, um zu provozieren und diverse Vergleiche zu ziehen, aber ohne wirklich eine starke Botschaft zu tragen. Und das hat mir persönlich in dem Film gefehlt. Mit mir hat dieser Film sehr wenig gemacht. Ich weiß aber auch, dass das extrem subjektiv ist und dass es vielen sehr anders geht und die gerade die tiefere Ebene dieses Films sehr abfeiern. Bei mir war es halt leider einfach nicht der Fall. Mich hat er nicht gekriegt. Aber vielleicht brauche ich auch einfach einen zweiten Watch, also ein Rewatch. Und wie gesagt, der Film ist quasi, also wenn so ein Film irgendwie an der Startlinie beginnt, diese Corona-Themen haben ihn halt rückwärts laufen lassen. Da musste er wieder so viel aufholen, um dann irgendwie über die Ziellinie zu kommen für mich. Und vielleicht ist das wirklich ganz anders, wenn ich den noch mal so in 5 Jahren gucke. Und ich bin sogar überzeugt davon, dass dieser Film gut altern wird, dass er besser altern wird und dass ich ihn auch mal besser finden werde. Und eigentlich ist dieser Rewatch wirklich vonnöten. Aber
Ja, ich finde, wir haben ja auch Corona-Gefühl noch gar nicht so richtig, immer noch nicht verarbeitet. So. Also ich glaube, das ist halt wirklich was in 20 Jahren vielleicht noch mal mehr zieht. Spielt Austin Butler nicht auch noch mit?
Ja, Austin Butler spielt auch mit, aber ich finde auch, er wird leider ein bisschen sehr, genauso wie die anderen Darsteller, wird er so ein bisschen gewastet in dem Film.
Ja, also ziemlich hochkarätig besetzt.
Ja.
Auf jeden Fall. Ja. Das muss man sagen.
Ja, ich würde gerne noch kurz über eine Serie sprechen, die letzte Woche gestartet ist.
Ja.
Und zwar, also letzte Woche war ich nicht im Podcast, deshalb konnte ich nicht drüber sprechen. Deshalb würde ich jetzt kurz die Chance nutzen, über It, Welcome to Derry zu sprechen. Die neue Serie von HBO, die in dem It-Universum spielt und quasi auch von, nicht quasi, auch von Andres Muschietti, der auch die 2 aktuellen It-Filme gemacht hat, auch umgesetzt wurde. Habt ihr schon dazu irgendwas gesehen, außer vielleicht den Trailer?
Ich habe immer nur jetzt von mehreren Leuten gehört, dass sie nicht so Fans von dieser Serie sind, die Serie vorab gucken durften.
Ich auch nicht.
Aber es spielt, also geht es wieder um Pennywise?
Es geht um Pennywise. Es ist ein Prequel, das 1962 in Derry spielt. Das war so ein bisschen was mich auch interessiert hat, weil in den Büchern ist das noch ein bisschen anders in den Filmen. In den Filmen gibt es ja 2 Zeitebenen, die 80er und die Gegenwart.
Mhm.
Und das haben die ein bisschen verändert, weil im Buch sind es die 50er und die 80er. Mhm. Da habe ich gedacht, so vielleicht ist das jetzt eher so wie das Buch angelehnt. Ne?
Jetzt geht's die 50er.
Ja, aber das spielt halt tatsächlich gerade nur in den 60ern. Es soll noch eine zweite und dritte Staffel geben, die dann 1935 und 1908 spielen. Also ne, immer diese 27 Jahre, wo dann Pennywise ja. kommt. Und das entfernt sich auch generell ganz schön vom Kanon der Bücher. Es geht halt auch wieder um so eine junge Clique, die versucht, Pennywise auf die Spur zu kommen. Es gibt diesmal aber noch ein paar andere Handlungsstränge. Und ich muss sagen, die haben mir gar nicht so gut gefallen. Es gibt zum Beispiel auch eine über so einen US-Major, der Pilot ist und dann neu in die Stadt kommt mit seiner Familie. Und die kommen halt so in eine Stadt, die halt ein bisschen anders ist als andere Städte.
Ja.
Und der Kalte Krieg spielt da auch noch eine große Rolle, weil 1962 und so diese Angst vor den Sowjets und vor dem Atomkrieg. Und da spielt dann so ein geheimes Militärlager auch eine Rolle. Und das ist dann halt auch irgendwie mit der Stadt und mit Pennywise verbunden. Und wie das halt verbunden ist und was das halt so erzählt, fand ich irgendwie, das war mir viel zu drüber. Mhm. Auch wenn It und die Bücher auch teilweise komplett gaga sind.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ihr es mal gelesen habt.
Ich habe es nie gelesen, nein.
Ja, Stichwort Schildkröte zum Beispiel oder Spinne.
Ja,
jetzt will ich lesen.
Ist komplett abgefahren.
Ja, du kannst nicht diese Stichwörter nennen, ohne das jetzt zuerst zu üben.
Das kann ich nicht, ich kann das nicht.
Warum kannst du das
nicht? Ich kann das nicht erklären.
Warum kannst du das nicht
erklären? Weil das so abgefahren ist.
Ich bin bei Stichwort Schildkröte, bin ich am Start.
Stichwort Schildkröte, ja.
Da hab ich es gibt quasi auch so in der Welt, so die ganzen Werke von Stephen King sind ja teilweise so lose miteinander verbunden. Mhm. Und so ein Symbol dafür für einen guten, für das Gute ist die Schildkröte. Das spielt zum Beispiel auch in den Dunklen Turm. Büchern ist die Schildkröte quasi so dieses große Wesen, was für das Gute steht, so ungefähr.
Okay.
Ja. Und in It, Welcome to Derry trägt auch eine Figur so einen Anhänger mit einer Schildkröte.
Das ist doch schön.
Da habe ich mich kurz gefreut.
Ja.
Über den Rest dann nicht so, weil das wird halt durch dieses, ne, dass das so ein Militärlager ist und das US-Militär da involviert ist und da halt nach was sucht, das wird halt so eine globale Geschichte dann irgendwann.
Ja.
Und ich finde halt, das macht halt den Reiz von Derry aus, dass das so eine abgeschottete Stadt ist.
Ja.
Dass halt, wenn du rausziehst aus der Stadt, dass du halt auch die Sachen vergisst und dass das alles so für sich steht. Dass das quasi wie so ein Ort ist, der so mysteriös ist und so abseits von der Welt existiert.
Hawkins in Stranger
Things. Ja, genau, ja. So ein bisschen wie Hawkins in Stranger Things. Und das
oder Hausach in Mobbing, der Film.
Ja, genau, oder Hausach generell.
Ja.
Das zerschießt halt die Serie so ein bisschen. Und ich hätte mir auch den Horror so ein bisschen subtiler gerne gesehen. Weil
also
die erste Folge geht schon volle Kanne rein, direkt in der ersten Szene. Man sieht sau viele, man sieht da so ein super komisches CGI-Viech. Das fand ich aber weniger gruselig, das war einfach nur. Ich fand das irgendwie dämlich aus.
Oh Gott, ja.
Ja.
Spielt Bill Skarsgård wieder?
Bill Skarsgård spielt wieder Pennywise.
Okay.
Und das ist auch so mit einer der größten Kritikpunkte. Es sind jetzt zwei Folgen raus. So wirklich zeigen tut er sich nicht. Man sieht dann hin und wieder mal so einen Luftballon. Das Element fand ich ganz gut. Aber
das reizt mich gerade, dass sie den nicht so verbraten und overusen in der Serie.
Ja, aber ich finde halt, dass die zwei It-Filme, ich finde die gut, ich finde das auch keine Meisterwerke.
Also der erste ist auch deutlich besser als der zweite,
ja,
muss man sagen.
Ich habe den zweiten nie geguckt, weil alle immer gesagt haben, dass der nicht gut sein soll.
Ja, ich finde halt, dass die das schon irgendwie so, das so perfektioniert haben und dass die Serie versucht, das halt jetzt quasi wieder so ein bisschen zu reproduzieren.
Ja.
Und es ist halt ein Prequel, du weißt halt, auf was es hinausläuft. Die Figuren sind jetzt nicht so interessant, also auch diese neue Freundesgruppe.
Ja.
Fand ich nicht so charismatisch wie in den Filmen. Mhm. Und deshalb, ich habe jetzt die ersten 5 Folgen gesehen.
Mhm. Mich hat es nicht gekriegt. Vielleicht rettet sich ja noch am Ende.
Ja. Bitte was?
Vielleicht rettet sich ja noch am Ende.
In der letzten Folge.
Also es sind ja anscheinend schon Staffel 2 und 3 auch bestätigt.
Ja,
also,
ja genau. Die 35 und 1908 spielen.
Wo kann man das denn in Deutschland sehen?
Bei Wow.
Aber gab es da nicht auch so eine jetzt so eine Woche Pause gefühlt, wo keine Folge erschienen ist? Ich habe das gerade mal bei IMDb mal nach.
Das weiß ich nicht. Also ich habe nur die Screener geschaut. Ich kann nur sagen, was mit den Screenern
ist. Ja gut.
Und da ich 5 Stück. Ich muss aber sagen, das Intro von der Serie ist bisher mein Lieblingsintro dieses Jahr, glaube ich.
HBO.
Ja, das sind so.
HBO-Serien haben es einfach mit
Intro. Das sind so Postkartenmotive animiert, aber halt mit so einem brutalen, gewalttätigen Spin drin.
Ja, das ist geil.
Ich bin nicht ganz abgeneigt, muss ich sagen.
Ich schon.
Nee, ich bin, ich habe doch irgendwie noch mal Bock reinzugucken, aber
oh, Serien sind immer so ein Time-Commitment. Ja.
Aber es sind, wie gesagt, auch nur 6 Folgen. Das ist jetzt was anderes, als wenn du.
Aber dann bist du ja fast durch. Da musst du ja die letzte Folge noch ganz schön viel retten, damit du jetzt noch auf die positive Seite kommst.
Ich glaube, dass es 6 Folgen sind.
Nee, es sind 8 Folgen insgesamt.
Okay, gut, dann sage ich nichts.
Okay, dann ist es ja noch möglich, dass die Serie sich vielleicht noch fängt. Ja, ist halt immer doof mit diesen Zwischenfazits, ne? Also manchmal ist es ja wirklich so, dass so eine Serie nochmal durch die letzten Folgen irgendwie so einen ganz neuen Spin kriegt und einen ganz neuen.
Ja, aber wenn halt die ersten 5 Folgen mich schon so nicht gecatcht haben.
Ah, wer weiß.
Ja,
vielleicht kommt's ja noch.
Ich habe noch einen Klassiker nachgeholt, der eigentlich danach schreit, dass ich ihn lieben müsste, weil es ist die Klassik Rom-Com schlechthin. Es ist
Verrückt nach Mary.
Nee, Harry und Sally.
Oh, krass.
Harry und Sally.
When Harry met Sally.
Genau. Yeah. Und ich habe ihn nie geguckt, weiß Gott wieso. Und ich habe mir gedacht, hole ich ihn doch endlich mal nach. Ich habe Bock auf einen herbstlichen Film, weil dieser Film schreit Herbst. Und ich hatte auch richtig Bock drauf. Dann habe ich ihn geguckt. Und meine Güte, finde ich, ist Harry eine der nervigsten Figuren aller Zeiten. Und ich konnte diesen Film leider nicht genießen, weil ich Harry so unfassbar nervig finde.
Ja, ist er auch.
Es tut mir leid. Also wirklich, ich hatte wenig Spaß mit diesem Film. Die Herbst-Vibes sind toll. Das Kostüm-Design ist der Hammer. Also wirklich, noch nie sahen Menschen, glaube ich, so gut gekleidet aus in einem Film wie hier. Und Meg Ryan generell, ihre Frisur ist, also wirklich, die haben alles Optische hat diesen Film getragen. Mhm. Aber wirklich, Billy Crystal als Harry hat mich so aufgeregt. Ich wollte es einmal gesagt haben. Und ich finde es auch so interessant, der ist, glaube ich, zum Zeitpunkt, wo dieser Film rausgekommen ist, war der schon über 40 und spielt da am Anfang den 21-Jährigen. Und ich finde so, was zur Hölle? So, wirklich.
Hä, früher sahen 21-Jährige so aus, Lenny.
Ja, okay, gut. Good to know. Das wollte ich noch gesagt haben. Ich muss es einmal loswerden.
Gibt ja auch immer diese Vergleiche von so Figuren aus Game of Thrones, zum Beispiel, dass der Schauspieler vom Berg und der von Jojen Reed, dass die auch gleich alt sind. Lenny, was sagst du dazu?
Ja, genau.
Mich erinnert es immer dran, ich find's immer so beachtlich, wie viele krasse Filme Rob Reiner eigentlich gemacht hat.
Das ist wild.
Also, das ist so wild. Man hat den eigentlich nie so immer auf den, wenn man gerade über die legendären Regisseure dieser Zeit spricht. Also Rob Reiner ist immer so einer der ersten, der hinten überfällt, bei vielen zumindest. Aber der hat
Wo wir Stephen King sind.
Ja, Misery gemacht. Harry und Sally.
Spinal Tap,
eine Frage der Ehre. Stand by Me, die Braut des Prinzen. Also der hat wirklich so unzählige Filme, die so krass sind und eigentlich echt so ein geheimer Lieblingsregisseur von
100%. Mir. Habt ihr eigentlich mitbekommen, dass dieses Jahr auch This is Spinal Tap 2 rauskommt?
Ja, klar.
Das habt ihr den schon geguckt?
Nee.
Ja.
Nee, also geguckt habe ich den noch nicht, aber der ist noch gar nicht raus.
Okay, aber in den USA anscheinend schon, oder?
Bitte?
Ich glaube, in den USA ist der schon draußen.
Warum? Warum leben wir in Deutschland?
Ja, also This is Spinal Tap ist zwar irgendwie wirklich schon älter, der hat gut viele Jahre auf dem Buckel, aber ist wirklich eine der lustigsten. Also es ist jetzt so eine Musiker-Biopic-Verarsche eigentlich.
Das ist quasi die Mockumentary.
Genau, über diese Metal-Band, die halt extrem wild und schräg ist. Und da ist auch dieses Turn to 11-Meme her, was ich halt wirklich über alles liebe. Wenn du jetzt schon über einen Film gesprochen hast, den du gesehen hast, dann würde ich das auch machen. Ich habe am, weil es vielleicht auch die gute Überleitung zum nächsten Thema ist, ich habe Predator Killer of Killers gesehen, ebenfalls auf Netflix, ein Animationsfilm, der aber recht brutal ist, der sehr, sehr, sehr blutig ist und in 3 verschiedenen Zeitebenen die Geschichte von unterschiedlichen Predators erzählt und Menschen, die auf diesen Predator stoßen, beziehungsweise auf diese Predator. Ich meine, Predator ist halt echt so ein Franchise, das viele nicht so gute Filme hat, also vor allem die Alien vs. Predator-Filme würde ich da mal anzählen. Ihr habt ja auch das Ranking gemacht. Ich liebe aber auch den ersten Predator mit Arnold Schwarzenegger. Aber die Sache ist, Dan Trachtenberg, der Regisseur, hat sich jetzt im Predator-Franchise angenommen und hat Prey gemacht und dann Netflix, den Netflix-Film Killer of Killers.
Disney Plus.
Und ich muss sagen, ich finde den wirklich saustark. Ich hatte richtig Spaß mit dem Film.
Und wie gut macht er die Tinte weg?
Die Tinte?
Ja.
Die Tinte? Warum Tinte?
Nee, der Killer of Killers.
Oh, das ist so.
Weißt du noch, den Gag habe ich damals schon gemacht mit The Killer.
Ja, ich erinnere mich.
Ah, oh, ja, stark. Da war ich auch dabei.
Killer of Killers, das ist der krasseste Killer überhaupt.
Ja. jetzt habe ich meinen sämtlichen
Lebensfilm dran.
Absolut. Nee, der ist, ich fand Killer of Killers wirklich extrem sehenswert. Der hat Sauspaß gemacht. Der ist so 90 Minuten lang, 95 Minuten und der wirklich, ich habe selten einen so kurzweiligen Film gesehen. diese, ja.
Oh nee, ich wollte mich nur anschließen.
Ja, diese, ach, du hast den auch gesehen?
Ja, ich habe den auch gesehen und ich finde das auch so sehr interessant. Es geht auch so um, es ist so ein, der ist auch so episodisch aufgebaut. Also, es gibt so drei unterschiedliche Geschichten, unterschiedliche Kulturen auf der Erde.
Die dann aber auch zusammengeführt werden.
Das stimmt. Also,
es gibt den Zweiten Weltkrieg, dann so die, ein Ninja, also die Samurai-Zeit.
Genau, und eine Wikinger-Geschichte.
Und eine Wikinger-Geschichte, genau. Und visuell will man die zusammenführen? Tja, lasst euch von dem Film überraschen.
Ja.
Und ich finde, genau, was wolltest du sagen? Ich finde die extrem unterhaltsam.
Ich fand das auch. Also, es ist wirklich so ein kurzweiliges Ding. Ich finde, der Animationsstil hat mich eigentlich so sehr bekommen. Auch wenn ich verstehe, dass es so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Aber ich fand der wahnsinnig unterhalten.
Ja.
Starts der Woche.
Und die Sache ist, diese Woche startet jetzt halt sein dritter Predator-Film, nämlich Predator Badlands. Und das ist wirklich ein Ding, das nochmal komplett mit dem Predator-Thema bricht. Weil man könnte argumentieren, dass Killer of Killers extrem viel zur Kultur der Predator, dieser
Predator-Spezies,
der Yautja, genau, hinzugefügt hat. Gleichzeitig aber diesem Predator-Thema sehr treu geblieben ist. So Predator vor allem so als Horrorwesen, als scheinbar schier unbesiegbare Horror-Alien-Spezies da so hinzustellen. Und das hat Prey ja auch schon gemacht, der ja auch ein recht klassischer Predator-Film war. Und jetzt kommt Predator Badlands daher. Wir drei haben ihn gestern gesehen.
Ja.
Und was soll man sagen?
Ja, was soll man sagen?
Was soll man sagen? Ja. Worum geht's denn überhaupt?
Es geht um einen jungen Yautja. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht.
Also im Englischen haben wir Yautja gesagt.
Yautja, ne? Ja. Also die haben auch 17 Mal Yautja gesagt, aber ich kann es mir irgendwie trotzdem nicht merken. Ein junger Yautja namens Deck wird von seinem Clan ausgestoßen, vor allem von seinem Vater, und ist auf der Flucht, weil er getötet werden soll. Aber jetzt will er sich als wahrer Krieger beweisen und reist deswegen auf den sehr, sagen wir mal, Todesplaneten.
Ich sage das auch im Film, Todesplaneten.
Todesplanet, Jenna. Und dort
es gibt den Dschungelplanet, den Sandplanet, den Todesplanet.
Genau. Und dort will er ein mystisches Monster fangen, den Kalisk. Oder das ist so eine Spezies auch wieder. Und das Ding jagen und töten, um dann wieder zurückzureisen, von seinem Clan aufgenommen zu werden.
So ein Monster, was schon etliche Predators, Yautja, umgebracht hat, wovor sogar sein Vater Angst hat.
Ja. Und wir hatten sehr unterschiedliche Meinungen, als wir aus dem Kinosaal gegangen sind.
Also ich würde sagen, es gibt zwei.
Zwei richtige Meinungen, eine falsche, würde ich sagen.
Ja, die Sache ist, was der Film halt ist, was wirklich überraschend ist. Es ist eine Yautja Coming-of-Age-Geschichte. Es hat nichts mehr mit Horror zu tun. Es ist ein Abenteuerfilm mit sehr lustigen, sehr, sehr vielen Comedy-Momenten. Weil dieser Predator, den wir halt verfolgen, das ist halt auch schon das Besondere, der Protagonist ist hier ein Predator, der auch teilweise dann auch Witze reißt in diesem Film.
Bei Killer of Killers sind die Predators da auch die Protagonisten oder die Menschen?
Menschen.
Okay. Definitiv. Ja, ich meine, okay, dann ist es ja wirklich ein
Novum.
Es ist wirklich ein Novum. Also mir fällt kein Predator-Film ein, der auch nur ansatzweise so ist wie dieser hier. Es ist, was wollte ich noch sagen? Ich habe es fast, glaube ich, gerade wieder vergessen. Aber ja, ein Predator ist in der Hauptrolle und wir haben wirklich eine Coming-of-Age-Predator-Geschichte bekommen, bevor GTA 6 rausgekommen ist. Es ist wild. Es ist wild. Und das ist hier wirklich etwas, was man sagen muss. Ich glaube, Predator-Puristen, die,
vor allem Arnie-Fans.
Vor allem die den ersten Predator lieben, die könnten hier sagen, boah, nee, das ist nicht mein Predator. Vor allem ist das so ein PG-13-Ding. Also in Deutschland wird der wahrscheinlich ab 12 Jahren oder sowas freigegeben.
Es fließt schon viel Blut, aber es ist halt grün und blau und weiß und nicht rot.
Ja, weil es gibt mit Elle Fanning halt auch ein menschenartiges Wesen in diesem Film. Es gibt keinen einzigen Menschen in diesem Film. Also, ne, erzählerisch. Ja. Es sind Androiden. Weil das ist hier Alien vs. Predator-artig ja auch die Kreuzung mit dem Alien-Universum. Es geht auch um ein Schiff voller Androiden, das von Weyland-Yutani auf diesen Planeten geschickt wurde, auch wegen den Kalisk. Genau, das ist so die grundsätzliche Story, die man auch über den Trailer halt herausfinden kann. Und dadurch entstehen halt auch Freundschaften zwischen dem Androiden und dem Predator. Und dann kommt auch noch so ein lustiges kleines Tierchen hinzu.
Quasi so ein Baby Yoda.
So ein Sidekick. Ja, aber du sagst Baby Yoda, ist es auch wirklich. Also, ich habe relativ viel Kritik zu diesem Film, weil mich das auch sehr, sehr stark an. Also, das war für mich eine altbackene Geschichte, die sehr. Also, wer Mandalorian gesehen hat, beispielsweise, kennt das. Also, es war so eine Lone Wolf and Cub Geschichte, die mich stellenweise sehr kalt gelassen hat. Und ich bin da allerdings auch sehr, sehr einsam. Ich bin aus dem Kinosaal gegangen und konnte es nicht fassen, wie begeistert alle waren. Ja, alle.
Das Problem war, dass Marius gerade im Urlaub ist, dass der nicht mit dabei war.
Weil der würde ihn hassen.
Weil wir haben oft nach dem Film gesagt, so, boah, Marius, der wird diesen Film wirklich hassen.
Ich weiß es nicht. Weil man muss ja schon sagen, dieser Film macht ja schon auch viel richtig.
Ist mega unterhaltsam. Ja. Ich fand, es gab fast. Nee, es gab eigentlich gar keine Längen für mich.
Nee, und ich ist einfach durchgeflogen.
Was ich halt richtig cool fand, dieser Todesplanet, der wird nicht einfach Todesplanet genannt. Deck landet auf diesem Planeten und wirklich alles will ihn töten, von den Bäumen bis über die Wesen bis hin dann, keine Ahnung, alles ist quasi darauf, hat sich dahin entwickelt, sich gegenseitig auszulöschen. Mhm. Und das fand ich voll cool, weil da hat er auch ein großes Hindernis.
Das stimmt, aber ich finde auch toll, wie er sich das dann wieder zur Hilfe macht an einem gewissen Punkt. Also ich finde, er hat ja schon so klassische Predator-Elemente und wirft auch eigentlich einmal die Rolle um. Also die Rolle, die die Menschen in Predator hatten, in dem ersten Predator, hat jetzt der Predator.
Ja, ja.
So, das finde ich auch eigentlich so ganz interessant und toll. Und ich hatte einfach wahnsinnig viel Spaß damit, weil es ist auch so eine Young Adult Geschichte, hab ich so ein Gefühl. Ja. Und ich mochte Elle Fanning wirklich sehr. Mhm. Ich finde, sie hat das fantastisch gespielt. Und
sie ist aber auch so ein bisschen die One-Line-Maschine.
Ja, sie ist auch die One-Line-Maschine.
Sie ist quasi ein bisschen C3PO in dem Film.
Ja, bringt aber auch viele Gags und Sprüche.
Ja, aber ich glaube, also mich hat es auch einfach nicht gestört, weil ich habe den ersten Predator geguckt, finde den gut. Dann habe ich auch aus der Reihe sonst nur Prey und jetzt diesen Killer of Killers. Und das ist jetzt so mein vierter Predator-Film. Und ich habe wirklich so gar keine emotionale Verbindung zu diesem Franchise.
So ist es bei mir nämlich auch.
Und ich glaube, deshalb hat er mir auch, glaube ich, so gut gefallen. Weil er entmystifiziert diese Predator-Figur natürlich. Und mir ist es absolut egal. Es könnte mir wirklich nicht egaler sein, dass dieser Film das macht. Aber ich kann auch verstehen, wenn man eingefleischter Fan ist, dass das natürlich sehr viel über den Haufen wirft.
Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Und ich selbst sehe mich auch gar nicht so als Predator-Puristen. Und würde auch sagen, ja, so ein Franchise sollte auch mal mutige Schritte gehen dürfen. Ich würde halt nur sagen, für mich war dieser Film, und das war so mein Problem damit, selbst wenn man das von Predator entkoppelt, dann war das für mich kein mutiger Schritt. Das hat sich angefühlt wie einfach so eine sehr, sehr solide gemachte Studioproduktion, die einfach die breite Masse irgendwie abholen soll.
Ja, das war quasi so der sicherste Film, den man hätte machen können.
Aber ich finde das auch nicht schlecht, weil ich würde auch nicht sagen, das ist ein Meisterwerk oder so, aber ich hatte einfach irre viel Spaß damit und ich glaube auch, das ist einfach ein richtig guter Blockbuster, so den man echt gut weggucken kann.
Allerdings halt auch sehr nach Schema F geschrieben, finde ich. Ja. Also es ist schon sehr safe the cat-ig und
mich hat's aber nicht gestört.
Mich auch nicht.
Mich hat's gestört. Ja.
Und ich mochte auch das Worldbuilding eigentlich. Und ich muss auch sagen, ich rege mich über so viel CGI irgendwo auf. Und ich finde, das war so einer der Filme, der nur aus CGI besteht und wo ich so bei keiner Stelle so richtig genervt war.
Ja, so bei ein paar Hop-Szenen.
Ja, manchmal, das hat man immer. Aber
generell hat er schon krasse Visuals, auch der Anfang auf diesem Predator-Planeten. Wir bekommen ja auch sau viel aus dieser Kultur mit. Ich glaube, so viel wie in keinem anderen Werk. Wie in allen anderen Werken zusammengefasst, in den ersten 5 Minuten kriegst du, glaube ich, in dem Film mehr.
Ja.
Ich finde, auch teilweise hatten die so ein paar richtig schöne Szenen, die in Neuseeland gedreht haben. Da hatte ich direkt wieder so Herr-der-Ringe-Vibes, wo die halt einfach durch die Landschaft durchwandern.
Ja.
Ich fand die Musik, fand ich extrem geil. Mhm. So dieses Tribal-artige mit den Drums und sowas.
Benjamin Wallfish macht die Musik, ne?
Ah, geil. Ja, genau. Und ich bin ja so ein Sucker für so Fantasiesprachen. Ich finde, die Predator-Sprache klingt einfach wahnsinnig geil. Und ich fand es cool, dass die so den Mut gehabt haben, so viel in der zu machen, also nicht so viel mit Untertitel zu abarbeiten. Weil das ist ja auch, das schreckt ja auch viele Leute mal ab. Aber ich finde sowas halt immer so atmosphärisch.
Das Thema Sprache haben sie schon geschickt gelöst, auch mit dem Androiden.
Also es wird viel mit Untertitel gearbeitet und dann, ne.
Ich finde aber auch diese
Irgendwann
diese
nicht mehr, aber das ist halt vernünftig gelöst. Und wenn man das nicht vernünftig löst, das kickt bei mich immer so ein bisschen aus der Immersion raus.
Ja. Es gibt dann auch noch so einen Meta-Kommentar, warum der Androide mit dem Predator so kommunizieren kann und wie als Publikum es verstehen. Das fand ich so ganz.
Ja, genau, das meine ich ja. Das ist geschickt gelöst, ja. So Problem gelöst. Das ist wie bei, das liebe ich bei Per Anhalter durch die Galaxis. Da geht ja auch Arthur Dent, reist ja ins Universum und lernt verschiedenste Spezies kennen. Und weil also es ist natürlich so, dass der Autor Douglas Adams halt einfach gesagt hat, ich habe keinen Bock jetzt hier mich irgendwie mit Sprachen auseinander. Der hat einfach das nennt sich Babelfisch, hat der einfach ins Ohr bekommen und versteht halt einfach jede Sprache. Der übersetzt alles immer simultan. Einfach Problem gelöst.
Ja.
Zack. Das ist auch so geil dass ich unterbreche, Jagd auf Roter Oktober. Da sprechen die anfangs Russisch, dann wird einmal auf den Mund gezoomt und dann wieder raus und dann spricht er halt Englisch. Ja. Und das ist so ganz einfach, damit ist erklärt, ja, die sprechen weiter Russisch, aber damit das hier nicht nervig wird, die ganze Zeit Untertitel lesen zu müssen, reden die jetzt Englisch.
Ja.
So, Problem gelöst.
Ja, und da muss ich auch, das sagen wir, diese Diskussion haben wir, glaube ich, einmal im Jahr. Der 13. Krieger, wie der Protagonist lernt, die Sprache der Wikinger lernt, einfach am Lagerfeuer und dann hört man plötzlich so ein englisches Wort dann wieder raus und hier wieder raus und dann irgendwann kann das dann halt perfekt.
Ja.
Sowas, einfach kurz so eine Szene. Ja. Mach das.
Dann brauchst du nicht irgendwie Leute 2 Stunden lang mit russischem Akzent sprechen zu lassen.
Weißt du, was mich noch immer wütend macht?
Was?
In der 5. Staffel von Game of Thrones, dass da an der Wand stand Kill the Masters auf Englisch.
Ja, absolut.
Ja.
Absolut, das ist affig. Ja, dankeschön. Sehe ich auch so. Stimme ich komplett zu.
Ja. Ich auch.
Ja, die sprechen da eigentlich eine andere Sprache. Und dann steht da plötzlich auf Englisch Kill the Masters.
Also, ne, ja. Weil lyrisch hätte das da stehen müssen.
Ja.
Aber gut, die Sache ist, wir sind uns nicht einig bei Predator Badlands. Es tut mir leid. Ich glaube aber, dass meine Meinung wirklich die seltene ist.
Mehr wert ist.
Nein. Ich glaube, dass meine Meinung eher die, wie sagt man so schön, die Outlier-Meinung ist.
Ja.
Also ich glaube, ihr seid da wirklich eher in der Allgemeinheit. Ich glaube, die meisten Menschen haben sehr viel Spaß mit diesem Predator Badlands. Ich nicht. Ich fand den stellenweise nervig. Und ja, war dann überrascht, dass ich das. Ja.
Also, wenn ihr also Erwartungshaltung sollte eher so sein, das ist eher so ein 0815 unterhaltsamer Actionfilm und er findet das Rad jetzt nicht neu.
Absolut. Ja, aber wer aber so ein, also das muss man auf jeden Fall sagen, wer jetzt so ein Predator wie The Predator erwartet, nicht The Predator von Shane Black, der Upgrade, sondern ne, der Predator aus dem.
Original.
Genau, der Original Predator. Wer so einen Film möchte und erwartet, der wird das genaue Gegenteil kriegen. Das ist ein ganz anderer Film. Wer so Lager Lenny ist, der sagt, ja, mir ist der Predator eigentlich relativ egal, der wird hier wahrscheinlich einen sehr runden Gang
erlauben. Lager Lenny.
Ich dachte, du sagst Lager Lenny, der keine Ahnung von Filmen hat.
So. Nee, aber ich würde dem so eine 6 von 10 geben.
Oh, okay, das ist aber eigentlich sogar noch sehr wohlwollend, finde ich.
Ist für mich ein Runny.
Ja, für mich ist es ein bisschen mehr. Aber ich glaube auch vor allem, dass diese Filme, was für so ein deutlich jüngeres Publikum ist, das so auch vielleicht erst einen Kontakt mal mit der Predatorei machen kann.
Mhm. Boah, weiß ich nicht.
Boah, doch.
Dann guckt lieber Prey oder Killer of Killers.
Ja, ich glaube, wenn man Badlands mag, dann wird man auch Prey mögen.
Ja, glaube ich auch.
Ich mag Prey sehr sogar, aber ich mag Killer of Killers nicht so. Ja, sorry, ich mag Badlands nicht so.
Jetzt haben wir dich erwischt.
Ja. Also Killer of Killers finde ich sogar den besten von den dreien, um ehrlich zu sein. Aber ja. Nun gut, was startet noch, Jonas?
Es startet Pluribus. Das ist eine neue Serie, die auf Apple TV Plus kommt. Der Showrunner, das ist kein Unbekannter, das ist Vince Gilligan. Den kennt man als den Showrunner von Breaking Bad und Better Call Saul.
Mhm.
Und nach dem fulminanten, fantastischen Ende. Es macht mich immer nur ein bisschen wütend, dass ihr Better Call Saul noch nicht geguckt habt.
Ja, das sind 8 Staffeln, oder?
Doch, ich hab's geguckt.
Nee, habt ihr nicht.
Doch, ich hab's geguckt.
Das ist wirklich eigentlich.
Frag mich doch irgendwie.
Raus!
Ich liebe die Szene, in der Saul gecallt wird.
gut, ne? In der ersten Staffel.
Aber sind es nicht 8 Staffeln?
Was?
6?
Nein!
6? Okay, gut.
Die sind ja auch nicht 20 Folgen.
Ja, aber ich finde, 6 Staffeln ist auch schon lang.
Natürlich ist es lang. Das ist lang.
Ja, okay.
Ja, ich weiß.
Ja, ich weiß, es ist eine der besten Serien aller Zeiten, ich weiß es.
Wenn ihr Pluribus schaut vor Better Call Saul, dann hau ich euch tot.
Nee, ich werde es auf jeden Fall.
Ich
werde auch Pluribus auf jeden Fall, Plur-1-Bus übrigens, auf jeden Fall schauen, bevor ich Better Call Saul schaue.
Kennt ihr.
Nein, das sollt ihr eben nicht machen.
Ja, doch, wenn ihr aber.
Habt ihr Community gesehen?
Ja.
Ja, aber deswegen muss ich. Bitte? Was?
Teilweise.
Du hast Community teilweise gesehen?
Ich hab's irgendwann abgebrochen.
What?
Ja, okay, aber das kann ich verstehen.
Ja, gut, zwischendurch gibt's eine Staffel, wo auch Dan Harmon dann weg war, die Kacke ist. Aber Community ist extrem empfehlenswert. Das geht ja um ein Community College und das ist so lustig. Das Motto von denen ist irgendwann Pluribus Eanum oder Eanus oder sowas. Und dann ist so das Logo der Schule sieht wirklich aus wie ein Anus. Und jedes Mal, wenn ich Pluribus Staffel 1 hier lese, muss ich daran denken.
Ja.
Pluribus Eanus.
Genau, Vince Gilligan hat die Serie gemacht. Der hat sich quasi nach Better Call Saul in die Küche gestellt und hat gedacht, boah, heute koche ich wieder was. Mhm. Und mit dabei ist unter anderem Rhea Seehorn, die ja auch Kim Wexler gespielt hat in Better Call Saul. Und genau, es spielt mal wieder in Albuquerque.
Nein, ja, okay, gut. Das ist ja jetzt, so ist es vielleicht doch ein Universum.
Nein, also das, okay, also sie kommt aus Albuquerque. Okay. Rhea Seehorn spielt Carol, die ist eine Autorin. Und etwas passiert auf der Welt. Ein Virus steckt alle Menschen an.
Corona.
Nein, alle werden glücklich und optimistisch.
Das kann nicht ich sein.
Außer Carol.
Oh, Carol, mein Spirit Animal.
Ja, ich will jetzt nicht noch mehr dazu verraten, weil das macht natürlich ganz viel von der Faszination für die Serie aus, was es mit diesem Virus auf sich hat und was denn mit diesen ganzen Menschen los ist. Aber wenn ihr euch den Trailer anguckt, da gibt es auch so eine geile Szene. Plötzlich ist das sieht aus wie der Präsident ist im Fernsehen und sie telefoniert mit dem Präsidenten und fragt, was ist hier verdammt nochmal los? Warum sind alle so glücklich?
Spannend.
Genau.
Hast du es gesehen?
Ich habe die ersten zwei Folgen geschaut und es hat mich richtig gecatcht.
Ja.
Weißt du, an was mich das erinnert hat, Alper? Also nur
an Why the Last Man.
Ja, nur die positiven Sachen von Why the Last Man. Da gab es ja auch eine Serie, die fand ich wahnsinnig. Nee, ich fand die nicht scheiße. Die war aber so underwhelming, dass ich das halt kacke fand, was sie halt mit dem Ursprungsmaterial gemacht hat. In Why the Last Man geht es darum, dass alle männlichen Wesen auf der Welt sterben, außer ein Typ und sein
kurzierender
Äffchen.
Ja.
Genau.
Yorick und Ampersand.
Genau. Und dann passieren halt so sau abgefahrene Sachen und das wird halt auch, es ist auch so eine sehr globale Geschichte.
Ja.
Und das macht Pluribus auch. Da passieren so ein paar Sachen, da denkt man sich so, das könnte straight aus Why the Last Man sein.
Ja, ja. Ich liebe Why the Last Man im Comic. Und die Serie hat mich so enttäuscht. Die habe ich dann irgendwann abgebrochen.
Ich habe die auch abgebrochen, tatsächlich. Und die wurde ja auch dann abgesetzt.
Ja, also, die wollte dann niemand haben. Und die war so lange in der Produktionshölle, das ist echt bitter.
Also, wie gesagt, ich habe nur die ersten zwei Folgen gesehen. Ich bin richtig gecatcht. Und mir leid, das ist mein Wecker. Ich bin richtig gecatcht und freue mich auch noch weiterzuschauen. Ich glaube, wir haben noch einen Screener für ein paar weitere Folgen. Aber da kommen insgesamt 9 raus. Mhm. Also, nicht wundern. Das ist ein bisschen wie bei Severance. Es sind nur 9 Folgen, nicht 10.
Ja.
Und genau, guckt es euch gerne an. Apple TV Plus ab heute verfügbar.
Und was ist noch ab heute verfügbar auf Amazon Prime Video?
Maxton Hall Staffel 2. Und ich habe mir da von unserer Maxton Hall Ultra Fangirl Xenia habe ich mir da ein paar Infos geholt, dass ich hier keinen Bullshit erzähle.
Ja.
Und zwar geht es, ich lese einfach mal vor, was sie mir geschrieben hat. Ich habe ihr so gesagt, hol mich ab, um was geht's in Maxton Hall und was wird so passieren? Also, in Maxton Hall geht's um die Enemies to Lovers Liebesgeschichte zwischen Ruby Bell und James Beaufort. Das Geile ist halt auch, dass die von zwei deutschen Schauspielern gespielt wird, unter anderem Damian Hardung. Die beiden könnten unterschiedlicher nicht sein. Ruby stammt aus einfachen Verhältnissen, ist aber sehr begabt in der Schule und möchte unbedingt nach Oxford gehen, um da zu studieren. Und sie hält dann auch ein Stipendium für die Elite-Schule Maxton Hall, deshalb heißt die Serie so, und lernt dort den reichen und schnöseligen Typen James kennen, der von Damian Hardung gespielt wird. Oh. Damian Hardung. Und nach viel hin und her, was passiert dann natürlich?
Was denn?
Enemies to Lovers, die verlieben sich ineinander.
Oh, das, okay, das überrascht mich.
Und jetzt in der zweiten Staffel sind die beiden im College und die Liebesgeschichte geht weiter und James stößt nach einem Schicksalsschlag in seiner Familie Ruby von sich weg und die ist dann verletzt, will erstmal nichts mehr von ihm wissen. Und im ersten Teaser sah alles ziemlich dramatisch aus. Es bleibt spannend, ob die beiden wieder zusammenkommen.
Aber spielt die dann am College dann in Oxford auch?
Ich weiß es nicht.
Okay. Ja, gut. Okay.
Ich weiß nur, dass diese Buchreihe, das ist hier dieses Save Me, Save Us, von der Autorin Mona Kasten ist, die ehemalige YouTuberin ist. Und die ich noch von ganz früher kenne.
Spannend.
Ja. Und die ist extrem erfolgreich geworden mit dieser Save Me, Save You, Save Us. Mit diesen drei Büchern, die jetzt quasi in Maxton Hall umgesetzt
werden. Und Maxton Hall ist auch so ein krass internationaler Held, was ich auch so
interessant
finde. Save Me.
Ja.
Save Me, Save You, Save Us.
Ja, drei Bücher. Gesagt,
genau, ja. Ja, spannend. Und ja, ich werde es wahrscheinlich eher.
Nein, Alper, wir warten drauf, dass alle Staffeln raus sind und bingen das in einem weg.
Aber zusammen. Ja. Sollen wir zusammen uns einigeln in Pyjamas, irgendwie bei mir oder bei dir zu Hause und dann einfach Max and Hall durchsuchen?
Ich will aber, dass Xenia kommt. Ich will noch so ein bisschen mehr so Lore bekommen, so ein bisschen mehr Fantheorien und sowas.
Sollen wir uns Matching Pyjamas dafür kaufen?
Auf jeden Fall.
Stell dir mal vor, Alper guckt Max and Hall vor Better Call Saul.
Oh, das mache ich.
Wie würdest du.
Alper wird alles schauen vor Better Call Saul.
Ja. Definitiv.
Alper wird auch,
es sind 6 Staffeln! Wann soll ich das denn machen?
Du wirst das und du wirst auch alles spielen, bevor du Red Dead Redemption 2 spielen wirst. Das Spiel, was
Alper schreit.
Was das für dich programmiert wurde.
Ja, aber kennt ihr das nicht? Ich mache das ja aus gutem Grund. Ich werde es
du machst das, um uns zu ärgern.
Ich werde es ja irgendwann gucken und ich werde es irgendwann spielen. Das sind nur diese Dinge, von denen ich weiß, dass ich sie sehr wahrscheinlich lieben werde und ich möchte sie mir noch so ein bisschen aufbewahren für so besondere Momente in meinem Leben und besondere Phasen, wo ich sie
6 Jahre, Alper. Red Dead Redemption ist seit 6 Jahren raus.
Ja, aber
Better Call Saul ist seit 3 Jahren zu Ende.
Das Problem ist allerdings auch, es ist zu viel zu machen, zu viel zu tun, zu wenig Zeit.
Guck mal, Alper, du könntest auch mal ein Jahr Brettspielpause einlegen.
Ja, okay. Mhm.
Dann.
Und dann
guckst du Better Call
Saul. Was habe ich davon? Dann bin ich unglücklich. Ja.
Dann bist du wie Carol in Pluribus.
Nee, guck mal, dann kannst du dir das auch aufbewahren für später. Weil
dann lebe ich Pluribus. Guck mal, eine der Sachen, die du am liebsten machst in deinem Leben, machst das doch einfach nicht mehr.
Ja, und dann kannst du so die Vorfreude für in einem Jahr schüren.
Genau, so funktioniert das.
Ja.
Ach, also, ihr braucht schon Therapie. Wenn man auch einfach Jonas Resse haben kann.
Aber wichtige Frage.
Mich an, 100 Euro die Stunde.
Könntest du eher auf deine Heißluftfritteuse oder auf Brettspiele verzichten?
Dann eher auf die Heißluftfritteuse. Okay. Auf die könnte ich dann eher verzichten. Auf die, wie hast du es genannt?
Die Heilufri.
Auf die Heilufri. Ja. Ich sage immer Erfreier.
Ja. Das ist stark. Ja. Es gibt hier bei WhatsApp gibt's so Channels, die man beitreten kann. Und da gibt es auch einen so einen Channel für Heißluftfritteusenrezepte.
Geil, Alter, das ist eine komplette Sekte. Ich finde das auch wirklich. Ich bin jetzt Teil dieser Sekte, ne, muss ich schon sagen. Ich bin auch so ein richtiges Opfer, was das angeht. Und man muss das, glaube ich, auch mal irgendwie selber durchleben, um das zu verstehen. Aber das ist so krass sektenartig.
Ja.
Aber was auch sektenartig ist und genauso gut, ist Frankenstein. Der kommt jetzt auf Netflix raus?
Ja. Nach 2 Wochen nach dem Kinostart.
Das ist heftig.
Das passiert jetzt öfters mal. Das ist auch mit Ballad of a Small Player.
Genau, und House of Dynamite geschehen. Das ist dann all die Filme von Netflix. Bringt diese gesamten Filme nochmal ins Kino, damit die für die Oscars qualifiziert sind und generell für die Awards-Season.
Aber ist das auch, die müssen ja nicht in Deutschland im Kino laufen, dass die bei der Oscars.
Ja, ich glaube, dass die da einfach so einen internationalen.
Aber ich finde es zumindest gut, dass man die auch im Kino, also dass man die Chance hat, die im Kino zu sehen.
Das stimmt.
Ja. Und apropos Kino, es gibt noch einen Film, der aktuell im Kino anlaufen wird, über den ich noch ganz kurz sprechen möchte. Das Ärgerliche ist, ich wollte den eigentlich unbedingt für den Podcast im Screener gucken und habe es halt einfach nicht geschafft. Es war aber auch nicht viel Zeit.
Ja, ihr habt es auch gemerkt, wir haben heute so viele Sachen besprochen.
Ja, es tut mir auch wirklich leid, aber dieser Film, eigentlich will ich den unbedingt sehen, der interessiert mich so sehr. Der ist von Akif Büyük Atalay und der heißt Hysteria und hat so eine geile Grundidee, die ich so hart feier. Also erstmal, der Film wurde in NRW produziert und hat schon einige Preise abräumen können. Es ist so ein Film in Film. Es geht ich habe vergessen, worum es geht genau, aber ich weiß den Konflikt. Es geht nämlich darum, dass für eine Filmszene ein Koran verbrannt wird und muslimische Statisten an dem Set in diesem Film im Film finden heraus, dass für diese Filmszene ein echter Koran verbrannt wurde und nicht nur irgendwie ein Prop, sondern dass wirklich ein Koran genommen wurde und verbrannt wurde, was aber halt in dem Film ja auch einfach nur eine Szene war und nicht irgendwie aus Überzeugung getan wurde. Und so entbrennt ein Konflikt am Set. Ich glaube, so ungefähr ist die Handlung. Wie gesagt, ich habe den Film, das jetzt mit großer Vorsicht zu genießen, meine Handlungsbeschreibung, weil ich den Film selber nicht gesehen habe. Ja. Aber diese Idee hat mich schon komplett gekriegt. Das Poster sieht fantastisch aus und es sieht nach so einem starken Film aus. Jetzt hat er auch noch viele Vorschusslorbe, also sehr viel Lob erhalten, dieser Film. Und ich bin so heiß darauf und ich will den unbedingt sehen. Hysteria.
Ja.
Ja, von Akif Büyük Atalay. Liebe Grüße auch an dieser Stelle. Ja, sehr viel Türkei in diesem Podcast. Das freut mich.
Ja.
Wir haben gar nicht über Istanbul gesprochen, als wir über die, als wir über Babo gesprochen haben, weil Istanbul kommt ja auch vor in einigen sehr schönen Bildern und ich habe sehr viel Fernweh wieder
bekommen. Istanbul kommt glaube ich, auch, erzähle ich jetzt Scheiße, in Pluribus. Nee, in Better Call Saul.
Crazy, wenn du gesagt
die hast. Ganze dritte Staffel von Better Call Saul spielt in Istanbul.
Wirklich?
Ja. Ich dachte, dann muss ich. Und die vierte Staffel, die spielt in Eskişehir.
Ja, wirklich?
Ja.
Krass, dann muss ich das mal gucken.
2037. Und die letzte Staffel spielt in Koblenz.
Wirklich? Better Call Saul, was macht denn Saul Goodman in Koblenz?
Da musst du gucken.
Ja, tatsächlich, so wird er zum Schengelchen.
Ja.
Also Predator Badlands wäre besser in Istanbul gewesen.
Ja, Predator Badlands ist ja, also dieser Todesplanet Jenna ist ja quasi Koblenz.
Ah, also bist du quasi ein Predator.
Ich bin ein Sexual Predator.
Das hast du gesagt.
Niemals rausschneiden und aus dem Kontext schneiden, bitte. Zu welchen Aussagen Jonas mich hier treibt.
Hey, was?
Das ist deine Therapie.
Ich habe gesagt, du bist ein Predator. So,
boah, selbst, cool, du selbst mit Kontext ist das nicht gut.
Dann sagst du, oh, ich bin ein Sexual Predator.
Ja, das ist sehr verschuldet. Ja, aber ich meinte das so, oh Gott, ich meinte das cool und nicht juristisch.
Der coole Sexual Predator.
Okay. Das ist aber jedes Mal, wenn ich Predator höre, denke ich daran, an das Wort.
Den Predator-Film hast du gern gesehen. Sexual Predator.
Badlands.
Ja.
Ja, very Badlands.
Ja.
Oh, was ist das?
Ja.
Lenny, es tut mir leid, dass du hier bist.
Das Ende.
Lenny freut sich einfach nur.
Ja, Lenny, wie geht's dir damit? Wie geht's dir mit diesem Gag? Wie fühlst du dich?
Gibt diesem Podcast doch gerne auf Spotify ein Like, das würde uns sehr helfen, und schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Cinema Strikes Back. Wir machen ein paar Wochen Pause, aber dann sind wir wieder für euch da, hier bei Spotify und Co. und allen anderen Plattformen. Dankeschön fürs Mitmachen.
Tschüss. Auf Wiederhören.
Cinema Strikes Back wird von der Schattenwolf GmbH in Köln im Auftrag von Funk produziert. Moderation und Redaktion: Marius Stolz, Jonas Ressel, Xenia Popescu, Lennart Schmitz und Alper K. Turfan. Aufnahme und Schnitt: Paul Gerkens. Grafik und Design: David van Steppold. Technische Umsetzung: Patrick Hochnadel. Setbau und Design: Rüdiger Gai, Benedikt Lange. Stimme im Intro: Engelbert von Nordhausen. Stimme im Trainer: Patrick Roach.
Die Funk Podcast Empfehlung.
Hallo, mein Name ist Paula.
Hallo, ich bin Adrian.
Hey, ich bin Sissy.
Und mein Name ist Juri.
Und zusammen sind wir das neue Team von Die Woche, dem Funk-Podcast.
Den kennt ihr bis jetzt vielleicht unter dem Namen Was die Woche wichtig war. Wir haben zwar den Namen abgekürzt, aber ihr bekommt weiterhin genau das.
Jeden Freitag die News, die Woche wichtig waren. Aus Politik, Gesellschaft und Popkultur.
Mit allen Hintergründen und Zusammenhängen, die ihr auf TikTok wahrscheinlich noch nicht bekommen habt.
Und unseren Text dazu.
Aber eine Sache ist wirklich ganz neu.
Uns gibt es jetzt auch als Videopodcast auf Spotify und YouTube.
Ab jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Ciao.
Bis dann.
Bye.
Bis dann.
Die Woche. Der Funk-Podcast über was die Woche wichtig war.
Das war ein Podcast von Funk.